Talk, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und der Ausgabe 200. Ihr habt abgestimmt, es standen einige Themen von euch auch vorgeschlagen zur Wahl und das Rennen hat gemacht, was wäre, wenn Triple H die WWE übernimmt. Darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir, das ist auf der einen Seite der David Kloß von MannTV, dem Online-Magazin für Männer. Schönen guten Morgen.
Hallo.
Der dezent, nicht verkatert, aber durchzecht, nenne ich es einfach mal.
Ich war feiern.
Ja, und in Anleitung, da ist natürlich der gute Kai. Schönen guten Tag.
Hallo.
Der war auch feiern, oder?
Ich habe gefeiert.
Jawohl.
So muss das sein, ja. Das ist ja auch schon eine Leistung, David, dass du dich dann, obwohl du bis um vier irgendwie im Club abgehangen hast, dann hier, wir nehmen den Podcast am Tag der Deutschen Einheit um 10 Uhr morgens auf und dass du dich dann hier hingeschleppt hast, ist schon aller Ehren wert.
Da siehst du mal, ist ein Satz, ne? Mein Mund fühlt sich an wie ein Aschenbecher, aber sonst geht alles. Warst du eigentlich so feiern?
Ich? Nein. Ich habe gestern gar nichts mehr gemacht. Ich habe auf der Couch gelegen und mir einen Film angeschaut und das war's dann auch. Das weiß ich nicht. Ich muss auch heute noch ein bisschen was arbeiten. Von daher, so ist das nun mal. Lass uns mal hier zum Thema kommen. Headlock Nummer 200. Krass, oder? Also wir haben jetzt wirklich 200 Ausgaben hier durchgepowert und sind seit knapp ein bisschen was über 2 Jahren irgendwie am Ball. Wir haben ein Jahr Headlock Jubiläum auch auf Patreon, wo wir dann unseren Premium-Service hier gestartet haben mit exklusiven Podcasts. Also ihr beide seid ja, glaube ich, zwei, die mit am längsten, glaube ich, aus der aktuellen Crew noch mit dabei sind. Also ich habe am längsten, David war noch 3-4 Ausgaben länger als Kai mit dabei, bevor wir den adoptiert haben. Aber David, wenn du jetzt so zurückdenkst an die Zeit, was ist das, was dir so in den Kopf kommt?
Dass ich in den ersten Folgen 30 Millionen Headsets ausprobiert habe, bis irgendwann es mal funktionierte und das hörte sich schlimm an. Das auf jeden Fall. Anfangs Nervosität wie Bolle, aber auch, dass es halt einfach prinzipiell mega Bock gemacht hat, mit Leuten halt über Wrestling zu sprechen, weil ich habe jetzt nicht so viele Wrestling-Fans im Freundeskreis. Und dann kamen plötzlich die Hörer dazu. Und das erste Mal, als Fragen angesendet wurden, das fand ich mega, werde ich nie vergessen. Die allererste Frage war im Übrigen, warum Wrestler nasse Haare haben.
Da kann ich mich auch noch erinnern.
Ja, Kai, wie ist das bei dir? Ich glaube, du bist nicht ganz 200 Ausgaben dabei. Ich glaube, du bist so bei Ausgabe 13, 14, damals noch über den Kuro mit dazugekommen. Was nimmst du hier mit? Du bist ja quasi mit uns erwachsen geworden, so ein bisschen.
Ich wollte gerade sagen, ich bin so jung und schon ein Urgestein. Unfassbar. Ich glaube, meine erste Ausgabe war der Shield-Podcast, ne? Irgendwie Ausgabe 14, 15, 16,
ja,
irgendwie so.
Kann sein, ja.
Keine Ahnung. Ja. Ach ja, das ist schon interessant, wie man sich so auch selber verändert hat, ne? Also man ist so, David ist nicht mehr so nervös, ich bin ruhiger geworden, Olaf ist immer noch langweilig oder sowas, aber trotzdem, also man hat sich schon selbst irgendwie verändert und auch so natürlich auch durch irgendwie Hörerfeedback und generell, also am Anfang war es wirklich so, wir saßen hier, haben das nur aufgenommen. Wie gesagt, jetzt auch ist, aber jetzt hast du dieses, du haust irgendwie einen Podcast raus und dann siehst du bei YouTube Kommentare, du kriegst Mails rein, die du uns weiterschickst und sowas. Also am Anfang war wirklich nur so, wir sitzen hier und reden und das hören sich halt vielleicht irgendwie ein paar Leute an und das war's dann auch. Aber dann gab es, wie David gesagt hat, Fragen, es gab Feedback, es gab irgendwie immer Reaktionen, das siehst du bei Facebook, bei Twitter oder sowas. Also gerade dieses, dass halt Hörer dazu gekommen sind, dass du wirklich so diese hinter irgendwelchen Downloadzahlen so Gesichter jetzt auch hast, das finde ich sehr geil.
Ja, das ist ja auch wirklich das. Also auch wenn wir dann zum Beispiel bei WXW-Events sind vor Ort oder so, wie oft man da auch mal angesprochen wird, dass dann einfach jemand zu dir kommt und sagt, hey, ich höre deinen Podcast, finde ich total cool oder hör mal hier, der Kai geht ja gar nicht oder sowas. Nein, immer noch.
Wenn man das hören darf.
Das ist natürlich immer das Beste natürlich, ne? Aber auch insgesamt, wie sich das Projekt entwickelt hat, da bin ich auch mega stolz drauf. Ich habe natürlich am Anfang gehofft, dass das, ich habe es ja glaube ich auch schon bei Ausgabe 100 damals gesagt, ich habe mir damals ja ein bisschen erhofft, dass das tatsächlich noch ein bisschen schneller abhebt. Das hat tatsächlich dann ein bisschen länger gedauert, aber man muss natürlich auch fairerweise dazu sagen, dass wir auch so ein bisschen gebraucht haben, bis wir hier unsere Linie gefunden hatten, bis wir dann das Konzept gefunden hatten und bis wir dann auch natürlich hier uns selber zusammengefunden haben, weil ich glaube, was uns ganz stark auszeichnet es auch, dass wir alle eine tolle Dynamik miteinander haben, dass wir alle gut miteinander harmonieren. Und ich denke, das ist auch das, was wir so nach außen transportieren. Und da bin ich stolz drauf, dass das so funktioniert. Auch, dass wir diesen inzwischen echt strengen Takt, den wir haben, haben. Also es ist ja wirklich dann teilweise 2 bis 3 Aufnahmen die Woche mit den Patreon- und Steady-Sachen. Dass wir das noch so wacker halten, da bin ich extrem stolz drauf, ohne dass da jetzt irgendwie jemand seine Familie, Freunde oder sonst irgendwas vernachlässigen würde. Aber dass das alles so läuft, das finde ich super. Und natürlich dann auch was ihr beide gerade gesagt habt, ne? Dass dann da draußen wirklich auch das Feedback quasi kommt und dass du genau weißt, du machst das für jemanden und ich kriege immer wieder, gerade so, wenn wir sonntags morgens irgendwie was veröffentlichen, kommen dann immer wieder so Nachrichten wie, ah ja, Sonntag gerettet oder irgendwie sowas in der Richtung, und das ist schon cool, weil das bedeutet natürlich, dass das, was wir machen und was wir hier mit viel Herzblut betreiben, dass das euch offensichtlich da draußen auch was bedeutet, und das ist geil, dafür machen wir das. Und ich glaube, da kann man einfach nur jetzt schon mal am Anfang dieser Ausgabe Dankeschön zu sagen, dass ihr uns hier unterstützt, dass ihr dabei seid und dass es immer so tolles Feedback gibt und dass ihr einfach hier euch dran beteiligt an dem Projekt, weil ohne euch würde das auch nicht funktionieren. So, wie komme ich jetzt zum Housekeeping, ohne dass es total cheesy wirkt?
Ohne Triple H würde nichts funktionieren. Achso.
Gibt uns euer Geld, ganz viel davon.
Genau, ich sage danke für euer Geld und gibt uns gerne mehr davon. Genau.
Nein, können wir das bitte so auf die Webseite packen?
Nein, ihr wisst natürlich, wir haben natürlich die Angebote bei Patreon und bei Steady, das wisst ihr, wie ihr uns da erreichen könnt. Inzwischen sind es über 80 Podcasts, die wir da auch gestemmt haben. Es werden noch jetzt regelmäßig mehr werden, natürlich. Wir veröffentlichen da immer aktuelle Sachen. Wir planen jetzt unter anderem noch die Review zu Hello Wembley, also zu dem Progress-Event, den wollen wir demnächst noch online stellen. Da werden auch noch andere Sachen dazukommen. Es gibt natürlich das Match of the Week, es gibt Gastspiel. Was da genau kommen wird, das geben wir noch rechtzeitig bekannt, wenn das soweit ist. Aber wir werden da zünftig nachliefern. Und natürlich, wer möchte, schaut gerne auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Denn wenn ihr hier diesen Podcast hört, dann hocken wir drei, also zumindest Kai und ich, hocken auf jeden Fall dann in eine Turbinenhalle und schauen uns natürlich die WXW World Tag Team League an. Da gibt's dann unsere Live-Reviews von mir und dem anderen David. Es sollte auch ein paar Panel-Aufnahmen, also diese Pressekonferenzen, soll es auch auf YouTube zu sehen geben, wenn ich das alles rechtzeitig schaffe. Also da passiert auch reichlich und wie gesagt, unterstützt uns gerne, weil es ist natürlich auch so, es kostet Zeit, also vor allem mich kostet es natürlich Zeit. Ich bin Freiberufler, ich mache das quasi hier so nebenher so ein bisschen, aber da ist jeder Euro gut angelegt, sage ich mal, auch um solche Spezialsachen zu machen, wie jetzt Interviews vor Ort, Berichte vor Ort. Die Geschichte mit WWE 2K19 zum Beispiel wäre nicht möglich gewesen, wenn wir da nicht euren Support gehabt hätten über Patreon und Steady. Deswegen da auch nochmal ein dickes Dankeschön. So, und in dem Sinne, bleibt einfach weiter bei uns, geht mit uns weiter den Weg, macht das Ding hier noch größer, teilt unsere Beiträge mit euren Freunden, das hilft uns allein schon. Und in dem Sinne, lasst uns mal jetzt zum Thema kommen, weil ihr habt ja abgestimmt, wir haben ja 5 Vorschläge von euch quasi zur Abstimmung gebracht und zwischen dreien gab das wirklich ein echt hartes Kopf-an-Kopf-Rennen und ich habe das nicht erwartet, also vor allem Thema E, also so entsteht eine Wrestling-Show, hat sich echt sehr, sehr großer Beliebtheit erfreut, was ich überhaupt nicht gedacht hätte, und genauso TNA-Wrestling, was für mich so der Geheimtipp in der Runde gewesen ist, war auch sehr, sehr beliebt, also die drei Themen zusammen mit dem Triple H und WWE Thema, haben sich quasi im Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert. Am Ende hat es dann knapp Triple H gemacht, wahrscheinlich, weil es ein bisschen aktueller und ein bisschen WWE-mäßiger ist. Aber wir werden die anderen Themen natürlich auch noch besprechen, ganz klar. Was hättet ihr gedacht, wer hier gewinnt eigentlich, David? Du bist ja immer jemand, der so auf die Community und auf die Stimmen des Volkes hört. Was hättest du gedacht, wer hier gewinnt?
Ich hätte gedacht, die Stimme des Volkes sagt, was wäre, wenn Triple H das Sagen hat. Einfach aus dem Grunde, weil das auch das ist, was mich am meisten von diesen Fragen persönlich beschäftigt, aktuell. Einfach wegen meinem Verhältnis zur WWE und Co.
Mhm. Kai, wie ist es bei dir? Ich glaube, bei dir ist es ganz ähnlich, oder?
Ja, genau, weil also diese Fantasy-Booking-Sachen, was wäre, wenn das und das passiert, sind ja immer super beliebt. Von daher habe ich auch so ein bisschen gehofft, dass das hier gewinnt.
Es ist ganz lustig, weil wir haben natürlich dadurch auch so ein bisschen in unserer Gruppe, also auch mit Chris und Shaggy, haben wir dann auch irgendwie drüber gesprochen. Und die beiden fanden das Thema zum Beispiel gar nicht so interessant und wären für was anderes gewesen. Ich glaube, Shaggy wäre, glaube ich, für TNA gewesen und Chris, weiß ich gar nicht, hat sich, glaube ich, nicht klar geäußert. Aber ich persönlich hätte wahrscheinlich auch TNA gewählt, also wenn es nach mir gegangen wäre. Aber wie gesagt, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Jetzt zur 200 gebührt der Thron quasi dem King of Kings. Also was wäre, wenn Triple H die WWE übernimmt? Und ich würde sagen, wir starten erstmal, bevor wir hier so mit der allgemeinen Spinnerei anfangen, starten wir erstmal so ein bisschen mit dem Status quo, weil ich finde, gerade so die Positionen innerhalb von WWE sind ja nicht immer ganz klar, wer macht was, wer zieht im Hintergrund noch die Fäden und wieso soll eigentlich Triple H irgendwie da jetzt plötzlich oben dran sein, obwohl doch Vince McMahon irgendwie der ja eigentlich gerade sitzt. Also der Ansatz für diese Geschichte ist natürlich, was wäre, wenn Vince McMahon inzwischen 73 irgendwann einmal zurücktritt, ne? Also quasi in Rente geht, das soll hier kein hoffentlich stirbt Vince McMahon bald Podcast werden, sondern es geht wirklich darum, was wäre, wenn er einfach von seinem Posten zurücktritt. Aktuell ist Vince McMahon Chairman, er ist natürlich CEO, also Geschäftsführer und auch Mehrheitsteilhaber an WWE. Also er hat da noch absolut die Zügel in der Hand und ist nicht nur für alle möglichen Personalentscheidungen verantwortlich, sondern auch zum Beispiel für grundlegende Firmenstrategien, wie etwa die Expansion in Richtung Indien, Saudi-Arabien, Australien. Ob man das jetzt alles gut finden soll, lassen wir es mal zu diesem Zeitpunkt dahingestellt.
Aber ist ein Triple H nicht auch im Boot bei diesem Saudi-Arabien-Kram und sowas?
Der ist auch dabei, ja klar. Klar, der ist ja allein dadurch auch dafür verantwortlich, weil er auch, da kommen wir zum nächsten Sprung, weil er ja auch, der ist Executive Vice President of Talent, Live Events und Creative, also quasi allein dadurch, dass er dann auch bei den Live Events quasi damit drinsteckt, ist er da natürlich auch stark involviert. Aber ich glaube, diese Idee der Expansion kam erstmal von Vince McMahon und ist gerade auch was, was Vince McMahon extrem befeuert. So, ja, Triple H natürlich steckt bei NXT mit drin, gilt da quasi als einer der Gründerväter, starker Unterstützer der Women's Revolution und ja, ist quasi jemand, der auch Vorschläge machen kann, was so Talent angeht, aber trotzdem ist es noch immer so, dass ein Vince McMahon letztlich absegnet, wer zum Beispiel aus NXT ins Hauptroster aufsteigt. Und eine dritte Personalie, die habe ich jetzt hier noch so zwischendurch mit reingeworfen, ist ein gewisser Kevin Dunn. Der ist aktuell Vice President, auch auf Television Production, also sprich, der ist dafür verantwortlich, all das, was wir in irgendeiner Art und Weise sehen, egal ob im Network, in den TV-Shows oder auch auf DVDs oder was auch immer, da ist Kevin Dunn für verantwortlich und gilt so ein bisschen als
unfassbar sympathisch.
Als graue Eminenz im Hintergrund und ist genau das, was du gerade gesagt hast, er ist unfassbar unbeliebt bei WWE-Fans, weil man ihm auch viel von dieser aktuellen Ausrichtung ankreidet. So, ob das jetzt so ist, wird auch von vielen, soll man sagen, internen Leuten nicht gerade in ein positives Licht gerückt und ist aber trotzdem jemand, der ist Teil des Board of Directors, hat da Mitspracherecht und gilt eigentlich so als die viertwichtigste Säule im WWE-Unternehmen. Also das ist schon auch jemand, den man hier nicht außer Acht lassen kann. So, und jetzt mal, nachdem wir jetzt hier die ganzen Fakten rausgeschmissen haben, ist natürlich erstmal die Frage, so, was sind derzeit die Hauptkritikpunkte an WWE, die wir hier so im Kosmos, im Universum quasi, im WWE-Universum haben? David, da bist du eigentlich auch immer jemand dabei, der gerne sich drüber ärgert.
Ich würde es einfach zusammenfassen, das Hauptproblem ist, dass man den Kontakt zu den Fans verliert. Zum einen versucht den Fans extrem Sachen vorzugaukeln oder vorzusetzen nach Motto, das müsst ihr so nehmen und nicht anders. Meinungsfreiheit wird immer mehr eingeschränkt, was halt Plakate angeht. Beim Booking halt Sachen, die die Fans nicht verstehen, nicht annehmen, werden trotzdem durchgezogen. Etc. Also halt diese oder auch das mit Saudi-Arabien. Im Grunde genommen hast du halt das Gefühl, dass WWE immer mehr eine Firma wird, aber eine, die keinen direkten Kontakt zum Kunden hat, sondern der Kunde ist ein bisschen zum Fan hat und der Fan ist halt Konsument. Das ist für mich ein wichtiger Grund. Und zum anderen, aber das ist halt auch ein Mitgrund, weshalb es so ist, dass die falschen Talente in Anführungszeichen gepusht werden. Klar, es gibt Internetlieblinge, so ist das nicht gemeint, aber du hast halt das Gefühl, manche Talente werden einfach nicht gesehen, weil beispielsweise zu klein, zu schmal. Einfach wegen Nichtigkeiten, obwohl es funktionieren würde.
Kai, was würdest du denn noch hinzufügen?
Ich finde immer diesen Hauptkritikpunkt, der ist ja auch ganz häufig irgendwie auf so Newsseiten genannt wird, diese sinkende Quoten im TV. Das ist ja immer so dieses so, oh, WWE wieder All-Time-Low und dann danach die Woche wieder ein All-Time-Low, 7% gefallen, dann sind sie bei 2,3 Millionen oder sowas.
Mhm. Ganz aktuell, ja.
Ja, eben, deswegen habe ich es gerade erst gelesen. Deswegen komme ich da jetzt drauf. Ich finde das immer schwierig, das so zu vergleichen, wenn jetzt wirklich nur diese, also weil das sind doch keine bereinigten Zahlen, oder? Also weil du hast doch wirklich nur, dass sie sagen, 1999 haben das so und so viele geguckt und heute so und so viele. Aber da wird doch auch nicht reingerechnet, wie das jetzt mit Internet und YouTube und so ein Kram, oder?
Natürlich nicht.
Also, weil das ist immer so dieses, weil das sind immer so irgendwie gemachte Fakten, wo du sagst so, oh, daran sehen wir, die WWE geht gerade unter. Aber das ist halt immer nur dieses Kritik, um Kritik zu üben oder sowas. Da finde ich halt eher das, was David sagt, dieses nicht auf die Wrestler hören oder, ach, nicht auf die Fans hören. Also ich meine, klar, du hast immer so, wenn jetzt irgendwie, selbst wenn eine Facebook-Seite oder sowas mit 100.000 Likes oder so irgendwas schreibt und das dann auch 5.000 Leute liken, das ist ja trotzdem nicht repräsentativ oder sowas, ne? Wenn die sagen so, oh ja, ich will aber, dass XY gepusht wird. Aber wenn halt irgendwie so eine ganze Arena, natürlich das prominenteste Beispiel, irgendwie so ein Roman Reigns ausbuht oder sowas oder auch die Arena verlässt, da ist halt schon wirklich so, hören sie wirklich auf die Fans oder in welche Richtung geht das gerade oder dieses, dann sind wir da zu WrestleMania mit Kader irgendwie Champions oder sowas. Also ich finde, das sind gerade so Entscheidungen, die mir als Fan persönlich sauer aufstoßen. Jetzt, wenn ich sagen will, ich will, dass mein kleiner Lieblingswrestler gepusht wird, das ist was anderes. Aber dieses wirklich auf die Fans und auch irgendwie aufs eigene Talent scheißen, was sich das ganze Jahr irgendwie da abrackert, das sind eher so Sachen, die ich blöd finde, die mir in den letzten Jahren immer stärker aufgefallen sind. Dieses Verlassen auf Allstars oder sowas.
Da ist ja auch ein bisschen dieses Fress oder Stirb dabei, wo du gerade meintest vorhin, ja, sinkende Quoten im TV ist halt nicht leicht zu vergleichen. Das stimmt, was du aber vergleichen kannst, sind beispielsweise, wie die Hallen gefüllt sind, sowohl bei den Touren als auch gerade bei den Live-Shows. Und da sieht man halt, dass zum Beispiel bei SmackDown immer öfter, immer mehr in der Halle abgehangen werden muss oder Leute umgesetzt werden. Das ist halt schwierig. Und auf YouTube siehst du im Übrigen auch, der Kanal ist riesig von WWE, aber die Aufrufzahlen der Weekly-Videos, die hochgeladen werden, die sind deutlich niedriger insgesamt. Da hast du mal ab und zu mal einen Peak, wenn halt gerade ein Comeback ist oder halt ein Allstar was Großes macht. Aber ansonsten sind die Views deutlich niedriger als vor einiger Zeit.
Aber haben die nicht so roundabout immer so eine 500.000 auf ein Video? Außer jetzt bei irgendwelchen so 0815-Matches, weil ich weiß auch noch,
das schwankt sehr stark.
Weil ich weiß noch auch diese, gerade diese großen Sachen, wenn ich das dann irgendwie nochmal irgendwie nachhole oder sowas, gerade so Ronda Rousey oder Roman Reigns, Braun Strowman Segmente, die haben auch mal häufig gut und gerne irgendwie 3 Millionen oder auch bei einer Ronda irgendwie bis zu 6-7 Millionen oder sowas.
Genau, diese Peaks, die sind da, aber die allgemeinen Aufrufzahlen, die laden ja beispielsweise während einer War-Sendung oder für War meinetwegen 10 Videos hoch, davon hast du halt ein, maximal 2 Ausschläge und der Rest, der Durchschnittwert, der ist halt niedriger geworden.
Ja, aber das sind auch die gleichen Matches, wo du dann sagst, die würde ich jetzt auch im TV, da gehe ich mal irgendwie zum Kühlschrank oder sowas. Also jetzt, keine Ahnung, Conor gegen Bobby Roode oder sowas.
Es geht ja nur um Vergleichswert. Und wenn du einen Vergleichswert siehst von Aufrufzahlen von, keine Ahnung, vor 2 Jahren, obwohl sie eigentlich deutlich weniger Abonnenten hatten, ich sag mal so, du siehst halt, dass das da schon etwas zurückgeht. Im Durchschnitt.
Ja, du merkst halt vor allem, dass die großen Stars noch die relativ gute Zahlen natürlich ziehen, aber natürlich so, du merkst, dass quasi in der Mid- und in der Undercard da nicht mehr so viel funktioniert, ne, und dass dann teilweise auch manche Sachen einfach nicht mehr so richtig angenommen werden. Das ist natürlich auf jeden Fall so, aber das ist ja nur ein Teil dieses Problems. David hat es gerade schon angesprochen, Hausschulzahlen zum Beispiel gehen auch deutlich zurück. Es ist schon so, dass man da momentan so ein bisschen zu kämpfen hat. Und dadurch ist natürlich auch diese Expansion, die ich angesprochen habe, umso wichtiger. Trotzdem, es geht ja hier darum, wie soll es in Zukunft weitergehen? Und das ist ja eigentlich das Hauptthema dieses Podcasts. Ich glaube, wir haben jetzt die Kritikpunkte aktuell ganz gut beleuchtet. Und jetzt ist es dann, glaube ich, interessant, sich darüber klar zu werden, welche Standpunkte verfolgen denn quasi diese beiden Fronten, die wir hier haben. Also auf der einen Seite würde ich jetzt einfach mal einen Triple H, vielleicht auch mit Stephanie, noch setzen. Und auf der anderen Seite dann eben die alte Fraktion mit einem Vince McMahon und einem Kevin Dunn. Also da auch wieder die Frage, David, was ist denn so die Marschroute eines Vince McMahon, gerade was vielleicht das Talent angeht, was die Präsentation angeht und so weiter und so fort?
Ich würde sagen, sehr oldschool-haft. Das heißt primär, wenn man zurückdenkt, wie Vince angefangen hat, was waren die größten Stars? Die größten Stars waren immer die Wrestler, die einfach übermenschlich waren, die einen Körper hatten, der eigentlich nur aus Muskeln bestand, aus nichts anderem. Möglichst sehr, sehr groß und ja, gewisse auch wie soll man sagen, extreme Darstellungen eines Charakters, also ein Superman oder halt extrem Bösewicht. Das ist sehr klassisch und ich glaube, Vince geht auch eher in diese Richtung. Man hat ja beispielsweise mitbekommen, dass halt ein Daniel Bryan richtig Probleme hatte, einfach weil Vince ihm das anscheinend nicht zugetraut hatte, dass er quasi WWE tragen könnte, weil einfach zu klein. Das wurde ja dann auch später in der Storyline eingebaut. Und ich glaube, dass Vince einfach sehr sicher in seiner Meinung ist und dadurch es auch schwierig ist, andere Einflüsse geltend zu machen.
Gleiches gilt übrigens für Kevin Dunn. Das ist auch genau das, was ich, also das, was ich im Internet über ihn gelesen habe, dass er gerade auch so versucht, die Shows. Also klar, du musst innerhalb der Shows, in der Präsentation der Shows natürlich immer einen roten Faden haben, aber dass er eben auch dafür pocht, dass quasi alles irgendwie gleich aussieht. Und das, finde ich, sieht man ganz, ganz stark, wenn man sich die Präsentation von SmackDown und von Raw anschaut. Gut, das eine ist blau, das andere ist rot, aber inzwischen ist ja alles auch mit den, ja, mit derselben Stage ausgestattet, mit denselben Bildschirmen. Und das sorgt natürlich dafür, dass irgendwie alles sehr, sehr ähnlich aussieht. Und ich glaube,
haben Raw und SmackDown nicht andere Bildschirme?
Sehen aber sehr, sehr ähnlich aus. So, von der Aufteilung her ist es vielleicht ein bisschen anders, aber ich finde, von der Präsentation her finde ich die sehr ähnlich.
Ja, also du merkst jetzt nicht gravierend, außer wenn die Farben gleich wären, würdest du denken, okay, ist eigentlich relativ die ähnliche Sendung. Früher war es wirklich so, du hast einen gravierenden Unterschied gemerkt, dass SmackDown war komplett anders als Raw, immer.
Die Faust, ich sag nur die dicke, ja, Faust über dem SmackDown Auftritt, Aufgang. Wie gesagt, das, ich glaube, dass dieses Festhalten an Geschichten, die mal funktioniert haben, das ist, glaube ich, was besonders diese ältere Fraktion, nenne ich es einfach mal, so ein bisschen auszeichnet. Und dem gegenüber stellen wir jetzt einfach mal, weil wir Optimisten sind, ein Triple H. Und Kai, wie würdest du ihn denn da charakterisieren?
Also erstmal grundlegend auf jeden Fall zu verromantisiert, aber trotzdem
ja, das sowieso, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Ich glaube auch, dass Triple H nicht der Heilsbringer sein wird, den wir uns alle da erhoffen, sag ich
ganz aber ehrlich. Aber so diese, sein Ruf im Internet ist ja so, ja, das ist so dieser, der Papa von NXT, das ist der, der bringt die kleinen Wrestler over, der versteht noch Wrestling, der macht auch mal 30-Minuten-Matches, dem sind Storylines viel wichtiger, der gibt den Leuten Freiheit, der setzt sich mit jedem zusammen, der pusht die richtigen Leute, der setzt viel mehr, also seine Storys sind viel intensiver, die haben Payoff, die sind durchdacht für 6 Monate. Das ist ja so das, was man einem Triple H alles zuruft.
Ja, also du sagst es ganz richtig, natürlich ein bisschen romantisiert, ne, weil ja, wir tendieren ja dann doch dazu, irgendwie so ein bisschen Schwarz-Weiß-Malerei zu betreiben. Ne? Wir sind auf der einen Seite unzufrieden mit dem WWE-Produkt, sagen, das ist Vince McMahon schuld, ne? Und der ist out of touch und zu alt und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich dann mit NXT ein Produkt, was uns deutlich mehr Spaß macht, was aber auch einfach höllenanders ist als all das, was wir gerade im WWE-Universum haben, also im Main-Roster haben. Also es ist ja schon ein Riesenunterschied, ob du eine Stunde pro Woche irgendwie in einem großen Taping quasi pre-tapes.
Nur mit Hardcore-Fans?
Ja, nur mit Hardcore-Fans und mit einem Roster, wo du wirklich auch den Fokus auf einzelne Leute setzen kannst. Oder ob du jede Woche also mindestens 5 Stunden Live-TV produzieren musst mit allen Schikanen, die irgendwie dazugehören. Ne? Sei es jetzt irgendwie Anreise, sei es Storylines, sei es Verträge und sonst irgendwas. Das ist schon was ganz, ganz anderes. Und deswegen sehe ich es eben auch so, dass diese Rolle eines Triple H ja auch sehr, du hast gerade richtig gesagt, romantisiert wird. Ne? Und David, wie siehst du die Geschichte hier? Also denkst du, dass Triple H der Heilsbringer sein wird, den wir uns alle erhoffen?
Der Heilsbringer nicht. Ich denke auch, dass ein Triple H genauso wie ein Vince auch beispielsweise über Sympathie jemanden eher pusht, als wenn er den unsympathisch findet. Aber ich finde, es gibt einen riesen Unterschied zwischen Vince und Triple H und das ist der Punkt Vertrauen und Risiko. Und bei Triple H, er ist kein Heilsbringer oder so, aber was man bei NXT sieht oder auch bei den Sachen, die man halt so liest, wir wissen halt nicht, ob es stimmt, aber ich gehe einfach mal davon aus, es stimmt, dass er einfach auch mutiger ist und mal Schritte geht und vielleicht auch den Wrestlern, weil er selber Wrestler war, einfach mal auch ein Vertrauen schenkt und sagt, okay, jetzt beweise dich und wir glauben an euch und dann, wir versuchen jetzt mal was anderes. Beispielsweise bei NXT, das war eine Riesennummer, als plötzlich die Frauen ein Main-Event hatten. Du denkst, okay, aber dann genauso, ja, ein Iron-Man-Match später. Also er hat halt Sachen nach und nach reingebracht, die, mal ehrlich, bei Vince wäre das wahrscheinlich nicht gekommen.
Aber, guck mal, du musst trotzdem sagen, also Triple H geht ja trotzdem verhältnismäßig kleinere Risiken ein, weil das ist halt immer noch auf diesem Rahmen, also unter dem Banner NXT, was halt trotzdem viel kleiner ist. Und ich sag mal, ein Vince McMahon hat doch schon seine unmenschlichen Risiken, die ist ja schon eingegangen mit WrestleMania, mit den Monday Night Wars und sowas. Also,
ja, aber da war er jünger.
Ja, deswegen sage ich ja, also willst du jetzt wirklich nochmal sagen, so ich schmeiß jetzt nochmal alles um, für das ich all die Jahre gekämpft habe? Also jetzt nicht so als Verteidigung, aber du musst halt bedenken, so, der Mann hat schon die krasseste Scheiße hinter sich, wenn du jetzt wirklich so an die Monday Night Wars denkst, so dieses erste WrestleMania, wo wirklich war so, entweder das klappt jetzt oder wir haben alle einfach ab morgen keinen Job mehr. Und klar machst, sondern jetzt nicht nur irgendwie, dass du sagst, ich fange jetzt an, Purzelbäume zu schlagen oder sowas. Dann machst du es natürlich irgendwie über NXT und sagst, hier und da, mach ein Triple H mal da und kann ausprobieren. Weil im Endeffekt hat es ja insofern keine ganz starken Konsequenzen, wenn jetzt bei NXT mal irgendwas nicht so extrem klappt. Aber wenn hingegen du dann bei Raw und SmackDown, wenn da irgendwas nicht so gut läuft, dann musst du dich gegenüber den Aktionären verantworten, dann musst du dich da verantworten und sowas. Das ist halt immer dieses, ich finde, das ist so ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleichen, wenn man sagt, ja, der Triple H, der traut sich ja bei NXT viel, viel mehr als ein Vince McMahon bei Raw und SmackDown.
Okay, da zwei Dinge. Das Problem ist, mit diesem Podcast, sonst könnten wir gar nicht diskutieren, ist Äpfel und Birnen vergleichen. Natürlich ist ein Main-Show und ein Triple H ist in der Main-Show halt noch nicht derjenige, der halt so viel zu sagen hat, nur ist halt alles hypothetisch. Man muss aber doch sagen, Vince war früher mutig. Ich finde aber, dass es seit langer, langer Zeit nichts mehr gab, wo man sagt, okay, da ist er jetzt echt, er muss nicht alles über den Haufen werfen, das habe ich auch gar nicht vor und das glaube ich auch nicht, dass ein Triple H das machen würde, aber ich glaube einfach, bei Vince, okay, das ist es, ich hoffe, wir haben ältere Leser, die, Hörer, die jetzt nicht sauer sind, viele Firmen haben das Problem, dass sie halt jahrelang Geschäftsführer haben, die halt langsam in ein älteres Alter kommen und die dann im Grunde genommen sich in dem Moment irgendwann nicht mehr weiterentwickeln, sondern vor allen Dingen auf die sicheren Sachen beruhen, die halt immer funktioniert haben. Das hat ja geklappt und deswegen haben viele Firmen irgendwann plötzlich Probleme, wenn halt der Generationswechsel nicht vollzogen wurde, weil die halt keine Antwort mehr haben auf die Änderungen am Markt und auf die Entwicklungen der letzten Jahre. Und ich glaube, Triple H ist in einem guten Alter, wo er das erkennen würde oder er erkennt, auch mitunter, weil er halt aktiver Wrestler war. Und ich glaube einfach dieses, das ist, klar, klingt das romantisch, aber ich bin da halt von überzeugt, dass Triple H eher ein Gefühl dafür hat, was die Leute wollen. Das heißt nicht, dass er denen das perfekt geben würde oder jetzt alles umkrempeln würde und alles machen würde, so wie die Fans es wollen. Aber ich glaube schon, dass er da eher ein Gespür dafür hat und Vince in seinem eigenen Kosmos, den er geschaffen hat, der safe ist, wo er versucht zu expandieren, aber wirkliche Risiken oder Neuerungen versucht zu vermeiden, die von dem abweichen, was ja jetzt seit Jahren funktioniert.
Darf ich da aber gerade mal ganz kurz noch was reinwerfen, weil letztlich hat oder ist man doch auch Risiken eingegangen. Du hast sowas wie ein WWE-Network gestartet, was auch schon mal in der Entwicklung natürlich eine Riesenherausforderung ist und wahrscheinlich auch mit den laufenden Kosten natürlich eine große Herausforderung ist. Plus, du musst natürlich auch bedenken, dass man mit dem WWE-Network auch eine Innovation geschaffen hat, auf der zuletzt alle anderen Streamingdienste im Wrestling irgendwie aufgebaut haben. So im Sinne von, oh, das kann auch funktionieren.
Darf ich jetzt dazu was sagen?
Ja.
Danach bin ich wieder ruhig. Das stimmt, was Geschäftliches angeht, genauso wie halt die Deals mit Saudi-Arabien und so weiter, da ist Vince natürlich neue Schritte gegangen. Was ich halt nur als Problem sehe oder was meine Sorge als Fan einfach ist, dass man bei aller Expansion und allen neuen Sachen, die man dazu macht, die Basics vergisst.
Ja, das darauf wollte ich mich gerade zu sprechen kommen, weil du hast es ganz richtig, glaube ich, irgendwie so in einem Nebensatz gerade gesagt, dass eigentlich WWE so ein bisschen mutiert ist in den letzten Jahren, gefühlt, auch da wieder, das ist reine Fansicht natürlich, aber es fühlt sich natürlich so ein bisschen an, als wäre WWE mutiert von einer Wrestling-Promotion hin zu einem Unternehmen, wo das Wrestling natürlich noch im Mittelpunkt steht, aber eigentlich eher als Konsumgut betrachtet wird und man stattdessen eher versucht, die Vertriebswege zu optimieren, so in der Richtung. Aber das Wrestling an sich, klar wird das besser und das ist auch durch die Rekrutierungspolitik natürlich auch starken Veränderungen einfach unterworfen, weil wenn wir mal, keine Ahnung, 10 Jahre zurückgehen oder sonst irgendwas, wir haben im aktuellen Match of the Week haben wir ja zum Beispiel Shawn Michaels gegen Chris Jericho. Die beiden sind über jeden Zweifel erhaben, aber du hast dann auch noch Leute wie einen, wie einen Mark Henry, wie einen Matt Hardy natürlich, die aber heutzutage eigentlich mit ihrem Stil fast schon wie Dinosaurier wirken. Ne? Also jetzt nichts gegen Matt Hardy, der ja eigentlich hauptsächlich über seinen Charakter gegangen ist, aber da war auch gerade 2008, 2007, 2006 war auch vieles dabei, ich sag nur Wladimir Koslov oder ich weiß nicht was, was eigentlich da nicht mehr hingehört. Heutzutage haben wir natürlich durch die stärkere Einbindung von Indie-Stars da schon ein anderes Produkt, aber eben auf ein WWE-Vermarktungsprinzip umgemünzt, was wiederum auch bedeutet, dass die jetzt nicht immer 100% gehen können, Weil natürlich, wenn du so viele Shows abreißt, dann machst du dich langfristig kaputt. Da machen wir uns nichts vor. Und die Gesundheit der Wrestler, da kommen wir vielleicht auch noch auf den nächsten Punkt, der ebenso wichtig ist wie das WWE-Network in meinen Augen, ist die Wellness-Policy natürlich. Auch wenn die natürlich hier und da ein bisschen ja, für uns Fans zum Nachteil wird und auch manchmal so ein bisschen hanebüchen wirkt. Ich sag nur damals die Roman Reigns-Geschichte, wo er irgendwie da überführt worden ist und dann hat man das doch irgendwie geschoben, dass es irgendwie passt. Trotzdem ist das was WWE auch angestoßen hat, das Nachdenken über die Gesundheit der Wrestler. Und das ist auch für mich was eindeutig in diese Unternehmenspolitik reingeht, weil am Anfang, klar, powerst du halt durch, du powerst durch, damit das immer alles funktioniert und irgendwann musst du aber auch sehen, so, ha, okay, jetzt konsolidieren wir uns, wir schauen mal, wie geht's uns denn überhaupt und wie können wir das, was wir aktuell ausliefern, noch besser machen und vielleicht auch eine größere Zielgruppe machen. Kai, ist das nicht irgendwie was ganz normal ist, dass man, wenn man quasi diese großen Kämpfe hinter sich hat, und man sich quasi 100% etabliert hat, weil viel besser etablieren als WWE kann man sich nicht, als Marktführer und als quasi Platzhirsch, dass man dann erstmal so einen Schritt zurückgeht und sagt so, jetzt schauen wir erstmal, wie es weitergeht?
Ja, natürlich. Also, wie gesagt, ich finde es halt auch irgendwo logisch. Als Fan ist es klar, wie David sagt, irgendwie auch ein Stück weit dann uninteressant. Also, weil dieses, so ein WWE-Network, das ist zwar als Fan irgendwie nice to have und das ist auch super geil und hat auch irgendwie, wie gesagt, diesen ganzen Wrestling-Konsum, auch was die Indies angeht, irgendwie revolutioniert. Aber klar, du hättest ja trotzdem lieber, dass du sagst, ich hätte jetzt allein aus Fansicht, der das konsumiert, trotzdem eher so diesen Fokus auf, keine Ahnung, Charakterentwicklung und nicht dieses Schema F, was so häufig abgefeuert wird. Das ist halt so ein bisschen das Problem, dass dieses, der Fokus liegt sehr stark auf diesem, wir haben uns etabliert, wo können wir jetzt noch wie, wo was rausholen, dann hast du mal einen besseren TV-Deal, dann hast du mal irgendwie da ein Event in Australien, was irgendwie krass beworben wird, wo du nochmal Geld bekommst und da in Saudi-Arabien und sowas. Und dann denkst du halt irgendwie als Fan, du merkst ja diesen Fortschritt, das ist auch, glaube ich, dieses, wo du halt selber als Zuschauer denkst, WWE wird immer mehr zum Unternehmen und weniger zur Wrestling-Unterhaltungskram, dass du sagst, ich habe hier halt meine Weeklies, die werden immer so nach Schema F abgefeuert, da passiert nichts mehr. Und drumherum passiert irgendwie aber das, wo gesagt wird, okay, das Unternehmen kriegt damit mehr Geld. Das ist halt irgendwie so, klar fühlt sich dann da irgendwie nicht ernst genommen, ne? Das ist dieses, ja, ich bin halt nur noch da, ich bin nur noch irgendwie ein Zuschauer, ich bin nur noch eine Nummer, die gar nichts bedeutet. Hauptsache, ich konsumiere das irgendwie und halt das Produkt groß.
Ich glaube, die Gefahr ist vor allen Dingen da. Also ich sehe die Gefahr halt schon, dass du, wenn du zu lange die Basics irgendwann ignorierst, wenn die anfangen wegzubrechen, ich meine, die machen wirtschaftlich wahrscheinlich ist nicht den größten Teil aus, sondern halt wirklich das Drumherum macht immer mehr aus wirtschaftlich. Aber wenn die Basics wegbrechen, dann ist das wie ein Kartenhaus. Und dann kann das ganz, ganz schnell eine Kettenreaktion haben. Und das ist halt meine größte Sorge bei WWE, dass halt irgendwann kannst du halt wirklich diesen Punkt erreichen, dass halt die Fans sich vom Grundprodukt, also von den Weeklies und beziehungsweise vom Wrestling an sich und den Storylines irgendwann abkehren, weil die resignieren oder weil die halt sich absolut übergangen fühlen oder halt noch schlimmer sich gedrängelt fühlen, so und so zu reagieren. Und ihre Poster werden immer mehr weggenommen und Chants werden gemutet und irgendwann kann es halt einfach sein, wenn du halt diesen Resignationspunkt erreichst, dass du halt sagst, warum soll ich denn noch chanten?
Aber ist sowas irgendwie krass subjektiv? Weil guck mal, ich meine, bei Olaf, bei dir war es ja auch so, dass du gesagt hast, so, oh, gerade so 2007, 2009 oder sowas, das war so eine Zeit, da hattest du keinen Bock auf WWE oder sowas. Und für mich war das eine super heiße Zeit. Also ich fand das halt richtig stark. Ist das nicht auch immer eine Sache, je nachdem, wie du es halt wahrnimmst als Fan?
Na klar, also das auf jeden Fall. Also es ist natürlich auch sehr, sehr subjektiv, weil letztlich die einzige Art und Weise, wie man das faktisch messen kann, ist natürlich mit Zuschauerzahlen, mit Ratingszahlen, mit Social-Media-Zahlen und so weiter und so fort. Deswegen, klar, wir sprechen jetzt da großteils aus unserer subjektiven Fansicht natürlich drüber. Aber die Gefahr ist natürlich da, was David gerade gesagt hat.
Also du sagst gerade Social-Media. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Selbst ein Casual-User hat Facebook oder ist halt, hat das und das abonniert. Das verbreitet sich schon mal sehr viel schneller als früher. Und sowas kann halt ganz schnell wieder ein Grund sein, warum halt eine Kettenreaktion entsteht. Wenn halt wirklich extremer, sagen wir einfach mal, in der Politik ist es momentan auch so. Es gibt halt kleine Bevölkerungsteile, die halt das und das gerne sagen. Wenn die irgendwann richtig laut sind, auch wenn es nur ein kleiner Teil ist, kommt es dir als Normalo vor, als würde jeder so denken.
Yeah.
Und das kann beim Wrestling genauso schnell passieren, als auch bei anderen Sachen wie Film oder sonst was oder Fußball. so ein Shitstorm oder so ein Frust kann sich schnell verteilen, wenn dann plötzlich Normalos anfangen, irgendwas mitzukriegen.
Ja. Lass uns trotzdem mal wieder so ein bisschen zum Kern unserer Frage hier irgendwie zurückkommen, ne? Weil wir schweifen jetzt natürlich so ein bisschen ab hin zu den, ja, ich meine, das ist all das, was so in Zukunft irgendwie auf uns zukommen könnte und wie sich das entwickeln könnte. Aber die eigentliche Kernfrage unseres Podcasts ist ja, was würde passieren, wenn Triple H das Kommando übernehmen würde? Und meine Frage natürlich dann auch nachhinein ist da auch noch, welche Rolle würde eine Stephanie McMahon dabei spielen? Also wir tun jetzt einfach mal so, Vince McMahon ist, keine Ahnung, 75 und sagt so,
ich habe genug.
Genau, ich mache jetzt XFL oder ich, weiß ich nicht, gehe jetzt Pony reiten oder sonst irgendwas. Ich lebe jetzt mit Brock Lesnar auf seiner Farm und tritt zurück und übergibt die Verantwortung an Triple H und an Stephanie. Was erwartet ihr da? Was kommt auf uns zu? Und jetzt können wir auch ruhig ein bisschen rumspinnen, also von wegen, welche Talents irgendwie besonders stark dargestellt werden, was irgendwie der Storyline-Fokus da wäre und so weiter und so fort. Es wurde ja gerne gefragt nach Fantasy-Booking, also lasst euren Fantasien da freien Lauf. Wer will zuerst? Kai, komm, hau raus.
Oh, das ist aber nett. Also ich glaube erstmal, dass dann gar nicht mal so ein. Also erstmal wird es normal weiterlaufen, so grundlegend. Also wird es nicht so sagen, so Bums, Schalter umgelegt, zack, fertig. Ich glaube schon, dass du dann viele, gerade so NXT, Triple H, so wie David schon gesagt hat, auch Lieblinge hast, die dann so ein bisschen eher gepusht werden, weil auch ein Triple H natürlich ein Mensch ist, der sehr so nach seinen Lieblingen geht, das hört man ja auch häufiger. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass du irgendwie dann so ein Adam Cole oder sowas on top of the world hast. Also ich glaube trotzdem, dass du gewisse Sachen beibehalten werden, dass du jetzt sagst, bei uns ist ein Adam Cole nicht der Hauptchampion, weil er dafür nicht diesen Look hat. Also da sind so Sachen, die kann ich mir irgendwie insofern nicht vorstellen. Ich glaube schon, dass du dann, also oder ich hoffe es inständig, dass du Sachen hast, wo Fäden intensiver sind, wo du wirklich so, ich meine, passend zu unserer Match of the Weeks, die noch kommen, wenn du dann irgendwie Fäden hast, die wieder so eine Intensität haben, wie zum Beispiel ein Shawn Michaels gegen Jericho oder sowas, oder halt das, was du jetzt bei NXT mit einem Gargano und Ciampa siehst, dass wirklich Charaktere auch sich entwickeln, dass du von Woche zu Woche irgendwie einen Fortschritt siehst und nicht so dieses, da passiert gar nichts und wir warten nur, bis ein Pay-Per-View kommt, das hoffe ich wirklich inständig, dass du trotzdem auch wieder so einen Fokus aufs Wrestling hast, nicht diese Hausschau-Matches in vielleicht ein bisschen härter.
Haben wir das nicht schon aktuell, dass es bei WWE auch im Main-Roster viel, viel mehr Wrestling gibt? Und ist nicht gerade auch das, was wir, oder was ganz, ganz viele auch in den Weeklies vermissen, eigentlich die großen Geschichten? Weil ich sag dir ganz ehrlich, ich muss in den Weeklies nicht unbedingt das 20-25-Minuten-Match sehen, sondern da bin ich auch zufrieden, wenn es 10 Minuten ist, wenn überhaupt. Und dazwischen eben, solange dazwischen irgendwie kreative Geschichten.
Nee, sind, also ich meine das eher so, dass du halt Matches hast, die irgendwie auch dann zum Beispiel so ein, ich fand ein Rollins gegen Kevin Owens um den IC-Belt oder sowas, sowas fand ich gut. Aber ich brauche halt nicht dieses zum 500. Mal Finn Balor gegen Baron Corbin. Und ich brauche jetzt auch nicht Baron Corbin gegen Roman Reigns oder sowas. Also so in der Art meine ich das. Dass du doch irgendwie einen Fortschritt hast und nicht dieses, ja, wir haben jetzt drei Leute und nochmal drei Leute, die mögen sich nicht. Dann kämpft A gegen A, B gegen B und dieses Hin und Her. Dass du halt da auch so dieses, dass du nicht die Storys nur durch irgendwelche Promos vorantreibst, sondern auch, dass du nicht die Storys durch Promos vorantreibst, sondern dass du auch eben die Storys durch Matches vorantreibst. So in dieser Art meine ich das. Was dir auch bei NXT, also bei NXT ist auch, finde ich, viel Storytelling durch Matches. Und das hast du irgendwie im Main-Roster gefühlt aktuell, finde ich, fast gar nicht mehr. Und das irgendwie so, und meine
Größe. Das ist natürlich dann so ein bisschen der New Japan-Weg, ne? Wo du relativ wenige Geschichten abseits hast und dafür werden die Geschichten in den Matches selber erzählt. Ich weiß nicht, ob da das Mainstream-Publikum nicht zu dumm für ist. So, aber egal.
Aber ich sag mal so, ich glaube, wenn man das nicht hätte, was mein Hauptwunsch wäre, ist, dort ist ja auch so ein paar Links rumgeschickt, so dieses, was sind Triple H Ziele oder was möchte er ändern? Und das hat er irgendwie mal in einem Podcast mit Stone Cold erwähnt, dass er findet, dass die WWE aktuell sehr verscriptet ist, dass du fast keine Freiheit mehr hast und sowas. Und ich würde mir wünschen, dass du wirklich, wenn du wirklich Leute siehst, die das können, ich finde irgendwie auch einen Kevin Owens zum Beispiel gerade oder sowas, dass du diesen Leuten auch sagst, sag diese drei Sachen und den Rest, den machst du schon. Und sowas würde ich mir wirklich wünschen, weil ich finde auch gerade dadurch kannst du wieder so eine eigene Intensität schaffen, weil dann kommst du Wortgefechten zu Sachen, wo du, und dann hast du vielleicht wieder irgendwelche witzigen Hashtags oder so YouTube-Schnipsel, die du irgendwie da raushauen kannst. Das würde ich mir wirklich wünschen, dass Wrestler wieder auch irgendwie Kreativität zeigen können und also, dass dieses ganze Ding nicht mehr so festgefahren ist, egal ob Matches oder halt Promos.
Ja, also ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass gerade die Promos heutzutage extrem, ja, wie du gesagt hast, festgefahren und natürlich auch vorgeschrieben sind. Das merkt man auch einfach als Zuschauer. Und ich denke auch, dass da, egal ob es jetzt auch ein Samoa Joe oder einen, du hast gerade Kevin Owens angesprochen, auch ein AJ Styles kann das oder so viele. Ich bin zum Beispiel, wenn ich momentan sehr geil am Mikrofon finde, ist Leo Rush. Ich finde, da
boah, der ist stark.
Da hat man echt einen Juwel am Mikrofon gefunden, wo ich gar nicht erwartet hätte, dass der es kann. Und ich glaube auch, dass der sehr viel improvisiert, weil er es eben kann. Und es war ja früher auch so, dass ja auch so Leute wie einen Mick Foley oder so dann einfach nur, wie du gerade gesagt hast, so ein paar Stichpunkte bekommen haben. So, dahin soll die Promo gehen, mach das. So, ich glaube, das ist auch der klügere Weg. Und ich glaube auch, das ist was ein Triple H da auf jeden Fall verändern könnte. Und was auch gerade Stars wie eine Samoa Joe zum Beispiel gut aussehen lassen könnte. Also Joe sehe ich, obwohl er ja schon genauso wie ein AJ Styles, ja schon höheren Alters sind, sehe ich trotzdem noch als jemanden, der gerade SmackDown in den nächsten zwei, drei Jahren durchaus noch anführen
kann. Ich muss aber sagen, also, gerade ein AJ nimmt halt so eine Position aktuell bei SmackDown ein, wie es damals irgendwie ein Edge oder so ein Undertaker und ein Rey Mysterio war. Das
absolut.
Sind halt wirklich Leute, wo du sagst, der ist für mich SmackDown. Und genau. Daran musst du halt festhalten.
Ja, und die sind ja, ich glaube, AJ ist jetzt, ist AJ schon 40?
AJ,
ich glaube, die sind
40,
beide so.
Ja.
Genau, Samoa Joe ist 39, also ähnliches Alter. Aber das sind auch noch zwei Leute, die müssen auch nicht irgendwie bei jedem Event sich gegenseitig im Ring töten. Das finde ich auch vollkommen okay, wenn man die da auch ruhig ein bisschen weiter zurücknimmt, solange eben die Geschichten im Hintergrund den Fokus erhalten. Andererseits sehe ich aber auch so, dass ein Triple H wahrscheinlich auch dann auch versuchen wird, Stars aus NXT hochzuziehen und denen eben entsprechend eine Kontur zu geben. Weil das ist zum Beispiel das, was ich momentan vermisse, ist, dass man Leute von NXT hochbringt und man hat einen Plan für die. Weißt du,
zu sein.
Genau, du holst Sanity hoch. Ja gut, wir haben jetzt ein Stable hier, was machen wir mit denen? Oh, boah, ich weiß nicht, können wir also erstmal an, gucken wir mal. Lassen wir ein paar Mal das Bildchen laufen und so, dann passt das schon. Und dann kommen die, haben quasi keinen Impact. Du hast einen No Way Jose, mit dem sie auch überhaupt gar nicht gewusst haben, warum er den überhaupt hochgeholt hat, außer für den einen Moment, wo dann alle beim Raw-Debüt irgendwie die Conga tanzen konnten. Du hast eine AOP, die jetzt erst so langsam, ganz langsam irgendwie da ihren Fokus finden. Und auch da bin ich mir nicht sicher, ob das funktioniert.
Wie lange ist Revival im Main Roster?
Ja, ich meine, die hat natürlich auch Verletzungspech gehabt. Aber klar, das ist genau dasselbe. Es sind ganz viele, gerade so die, wie soll man sagen, die sich sehr über das Wrestling definiert haben, dass die Probleme gehabt haben. Klar hast du natürlich auch das Gegenteil. Aber selbst so ein Shinsuke Nakamura, der eben über Charakter geht, hat nicht funktioniert. Also über die Ausstrahlung, vor allem über das Charisma geht, hat nicht funktioniert. Und ich glaube, das Wichtigste, was Triple H vielleicht auch anstoßen könnte, wäre eine bessere Verknüpfung von NXT zum Main Roster. Also sprich, wenn die Pläne da sind, wir holen jemanden hoch, sich dann auch schon im Vorfeld Gedanken drüber zu machen, was machen wir eigentlich mit dem? Wie können wir den einsetzen? Was machen wir mit Aleister Black zum Beispiel, wenn der mal nächstes Jahr hochkommt? Wir tun jetzt mal so, als würde Vince McMahon sofort ausscheiden, weil wer in 5 Jahren bei WWE bei NXT im Roster steht, das können wir aktuell ja kaum irgendwie abschätzen. Deswegen, was würde man mit Aleister Black machen? Keine Ahnung, machst du den zum Superdämon Ministry of Darkness Character oder sonst irgendwas? Würde sich anbieten. Mit wem kannst du den fäden lassen entsprechend? Also, na, oder mit wem kannst du den zusammentun? Auch da vielleicht Sanity oder so? Wäre auch interessant. Ich weiß es nicht. Aber dass man da vor allem diese Verknüpfung von NXT und WWE einfach intensiver herstellt und sich da mehr Gedanken drüber macht. David, was fällt dir noch ein, was ein Triple H anstoßen könnte und was wären da Geschichten, die dir gefallen würden?
Also ich würde erst einmal sagen, dass wenn Triple H das mit Steph übernimmt, ist das Allerwichtigste, dass die das letzte Wort haben und dass die auch über Kevin Dunn stehen. Weil ich glaube schon, dass das ein großer Unterschied sein wird, dass die auch dran gehen, wie die Shows dargestellt werden. Und 3 Punkte, wo ich halt denke, dass Triple H das machen würde, wäre halt zum einen, dass er den Wrestlern mehr Vertrauen schenkt und Eigenständigkeit schenkt. Also wie ihr schon sagtet, weniger Skripts in den Promos bei denjenigen, die halt sicher sind, gerade weil die halt im Performance Center ja auch gedrillt werden wie sonst was, dass die halt eben Promos halten können selber. die sie sich auch selber ausdenken. Das würde er auf jeden Fall verstärken. Was er und Steph, glaube ich, beide lieber sehen würden, ist der ja, Competition-Faktor. Dass halt beim Wrestling, so bei NXT ein bisschen, oder auch bei den Frauen, das am Anfang bei der Revolution, dass es da halt auch quasi um diesen dieses sportliche Duell geht. Und dass es halt nicht nur so comichaft ist, sondern halt auch wirklich die sportliche Leistung im Ring als Story-Aufhänger auch mitgenommen wird oder halt auch als Erzählmittel. Und das andere wäre halt, das ist für mich der allerwichtigste Punkt oder der größte Unterschied für mich als Fan zwischen Triple H und Vince, dass Triple H nicht so, wie soll man sagen, so schnell seine Meinung ändert. Ich glaube schon, dass Triple H eher jemand ist, der halt auf mittelfristige oder langfristige Pläne setzt und halt nicht, weil irgendeine Kleinigkeit gerade nicht ging, außerhalb von Roman Reigns, dass man direkt irgendwas fallen lässt oder irgendwas von innerhalb von einer Woche komplett dreht, dass halt in der einen Woche Sasha Banks und Bayley eigentlich anfangen, einen Heel-Turn zu haben gegeneinander und eine Fehde und dann in der nächsten Woche sind die wieder zusammen, sondern dass halt Triple H ist für mich, glaube ich, jemand, gerade weil er halt aktiver Wrestler ist, der weiß, dass manche Sachen einfach Zeit brauchen. Und ich glaube, die Storylines werden länger bei ihm.
Also, weil passend dazu, was ich auch gerne hätte, wäre wirklich dieses, gerade Storylines werden länger, dass du Sachen nicht nur für den Moment machst. Also, weil ich finde, das haben wir momentan sehr häufig auch bestes Beispiel, irgendwie so ein Finn Balor oder sowas, der dann gegen Baron Corbin 17 Mal kämpft und auf einmal ist dann irgendwie SummerSlam. Dann kommt er als Demon raus und dann ist wieder irgendwie nichts passiert. Und warum war das? Ja, war halt cool bei SummerSlam, das zu machen. Aber das hat ja irgendwie keine Konsequenzen. Und dass du irgendwie solche Sachen schlüssiger aufziehst, weil auch gerade diese ganzen NXT-Debüts, das hat immer dieses, okay, wir haben dann einen krassen Pop und das ist dann cool für 10 Minuten und dann hat es auch irgendwie keine Relevanz mehr. Das würde ich mir halt auch wünschen, passend zu diesen Storylines, die irgendwie länger gehen oder in sich schlüssiger sind.
Ja, vor allen Dingen, ja, wo wir über NXT reden, gerade, ich glaube, Vince ist da das Hauptproblem, weshalb halt ein AOP oder sonst was fallen gelassen werden oder halt reinkommen, nicht nur, weil die keine Storyline haben, sondern weil, und das liest man oft, ich weiß nicht, ob es stimmt, wir machen ja Fantasy-Booking, dass Vince oft einfach nach kurzer Zeit sagt, ah nee, funktioniert nicht, jetzt habe ich mein Interesse an XY verloren und dadurch hat dieser Wrestler ein mega Problem und ich glaube halt schon, dass, so wie ihr sagt, dass wenn Leute von NXT hochgeholt werden und Triple H und auch Steph, ich finde auch Steph ist nicht unwichtig dabei, dass die wirklich jemanden hochziehen und dann auch denjenigen Zeit geben, beziehungsweise denjenigen auch wirklich dann pushen und einbinden wollen und präsent halten wollen, damit es funktioniert, eben nicht nach einer Woche sagen, nee, keine Reaktion, okay, das war's. Also ich glaube, gerade dieses wechselhafte von Interesse, Desinteresse oder Push oder De-Push ist das größte Problem, was Vince ausübt quasi auf WWE. Man liest es öfters, dass quasi eine Stunde vor der War-Sendung das und das Segment nochmal schnell geändert wurde und das nochmal geändert und dann musste das umgeschrieben werden. Ja. Ich glaube halt, das ist echt ein Punkt, wenn das wegfällt, das würde der WWE richtig gut tun.
Ja, ich bin, da weiß ich nicht, ob man da halt genug im Produkt drinsteckt, weißt du? Ich glaube, dass da auch viel improvisiert. Ja, eben, aber ich glaube, dass da eben auch viel improvisiert werden muss, was wir gar nicht sehen. Aber klar, Kontinuität ist was für WWE zum absoluten Problem in den letzten Jahren geworden ist. Also auch so Geschichten wie, was mich hier immer massiv stört, wenn ein Wrestler aus einer harten Fehde rauskommt, also zum Beispiel, wenn Samoa Joe und AJ Styles jetzt irgendwann mit ihrer Fehde durch sind, da möchte ich sehen, dass, selbst wenn AJ Styles gewonnen hat, dass er verändert aus dieser Geschichte hervorgeht. Also wir haben es jetzt bei Gargano und Ciampa zum Beispiel gesehen, dass sich Gargano auch im Verlauf dieser ganzen Geschichte stark verändert hat und immer wieder andere Seiten gezeigt hat und die wahrscheinlich auch weiterhin noch zeigen wird, wenn er wieder da ist. Das wünsche ich mir eben dann auch fürs Main-Roster. Also sprich, wenn wir harte und erbitterte Fäden haben, sei es jetzt auch, keine Ahnung, wir haben Roman Reigns und Braun Strowman. Das scheint ja jetzt so auch auf Dauer quasi so eine große Main-Picture-Fäde zu sein, die dann auch, ich gehe auch davon aus, dass wir die noch über die nächsten Jahre häufiger zu sehen bekommen. Einfach weil die beiden jetzt so als Erzrivalen dargestellt werden und einer des anderen Nemesis mehr oder weniger geworden ist. Und deswegen werden wir das sehen. Und trotzdem ist es doch irgendwie so, dass die beiden Charaktere stehen, mehr oder weniger. Also ein Roman Reigns verändert sich ganz, ganz wenig. Ein Braun Strowman bleibt das Monster, egal ob Heel oder Face. Er macht ja eigentlich dasselbe, außer dass er als Babyface irgendwann zum Teddybär mutiert ist und Kinder aus dem Publikum geholt hat. Aber trotzdem, im Kern stehen diese beiden Charaktere und entwickeln sich durch die Geschehnisse nicht weiter. da würde ich ansetzen und würde versuchen, was macht denn zum Beispiel so eine ein Beatdown mit einem Roman Reigns? Oder diese ganzen krassen Sachen, die dann auch einen Braun Strowman angestellt hat. Was machen solche Matches im Hell in a Cell mit einem Charakter? Das ist das Wichtige, was erzählt werden muss. Weil wenn wir uns die Wrestlerlaufbahn eines Triple Hs mal anschauen, dann ist es doch so, dass der unfassbar viele Wendungen genommen hat. Klar war da auch nicht alles geil, aber du hast immer das Gefühl gehabt, dass dieser Charakter sich irgendwie entwickelt und verändert. Also egal, ob es jetzt der ganz, ganz frühe Triple H war, Hunter Hearst Helmsley, dann irgendwann der DX Triple H, dann irgendwie der, wie soll man sagen, der Superheel Triple H, dann der King of Kings und so weiter und so fort. Und ich glaube, der versteht schon, wie man Stars immer wieder an die Zeit anpassen muss. Und das passiert momentan
nicht. Vor allem nicht nur anpassen. Ich glaube, was auch passieren würde, mein romantisches Denken, dass er neue Stars schaffen würde. Noch nicht mal unbedingt gewollt, aber ich glaube, wir haben halt ein sehr starkes Roster. Und wenn du Wrestlern Vertrauen gibst, dann kann es halt einfach sein, dass du auch mal positiv überrascht wirst. Dass ein Wrestler durch Dinge, die halt eben nicht vorgegeben waren, sondern derjenige sich selber ausgedacht haben, dass die plötzlich so zünden, womit du gar nicht gerechnet hast. Und dann ungeplanterweise einfach ein Topstar entsteht oder eine Reaktion kommt, dass ein Star plötzlich super hot wird. Du denkst, wow. Und das, um das zu machen, brauchst du Vertrauen. Und dann brauchst du vor allen Dingen auch ein bisschen Freiheiten. Du siehst es ja auch bei NXT. Das, natürlich, das Risiko ist geringer. Aber bei den Takeovers, selbst bei den Match-Konstellationen, die du meinetwegen schon mal gesehen hast, dass die Wrestler, das wird ja da immer betont, dass Wrestler bei NXT Freiheiten haben sollen und dass die ihre Matches sich selber ausdenken sollen, dass die total unterschiedlich sind, dass die sich dann wirklich Sachen einfallen lassen, mit denen du gar nicht gerechnet hast. Ich glaube, das würde halt im Main-Roster auch passieren, natürlich nicht so krass wie bei NXT, aber ich glaube schon, dass dort, wie soll man sagen, diese Star-Power ein bisschen breiter verteilt werden würde, weil jeder möchte ja, wenn du halt sagst, okay, ihr habt mehr Freiheiten oder ihr könnt halt ein bisschen mehr improvisieren oder habt einfach Zeit, ihr sollt das und das sagen, aber innerhalb dieser Zeit könnt ihr selber was probieren, dass gerade, weil du möchtest ja dich innerhalb dieses starken Rosters herausheben, dass jeder Wrestler versuchen wird, oder zumindest die meisten versuchen werden, sich abzuheben vom anderen. Deswegen dann die Unterschiede größer werden und dadurch auch die Wrestler in der breiten Masse interessanter werden fürs Publikum, weil die unterschiedlicher sind.
Ja. Was ich trotzdem glaube, ist, dass du, das, was du gerade gesagt hast, dieses Triple H hat sich ja immer verändert über die Jahre. Das hast du heutzutage aber auch noch. Also ich sag mal, klar, wenn es bei einem Roman Reigns bleibt, hast du es eher weniger. Aber du hast es bei einem The Miz gesehen, du hast es bei einem John Cena gesehen. Ich finde, du hast auch bei einem AJ Styles gesehen, jetzt in diesen 3 Jahren, die er jetzt fast da ist. Und auch bei einem Seth Rollins hast du es gesehen, dass sie sich über diese Jahre doch schon stark verändert haben. Also gerade bei einem Rollins, du hattest irgendwie erst den Shield Rollins, dann diesen Corporate Rollins, dann irgendwie den Kingslayer, dann diesen The Man, dieses ich bin halt krasser Kämpfer-Typ oder sowas. Also ist schon so, dass wir irgendwie auch Wrestler haben, die sich immer noch verändern oder sowas und nicht stagnieren, ne? Muss man trotzdem auch loben.
Das nicht, aber der Unterschied wäre dann nur, dass jemand das Sagen hätte, der genau das durchgemacht hat.
Ja, und dass der vielleicht auch einfach so da noch ein bisschen mehr Feinschliff dran liegt. Also ich kann dir jetzt, klar, Kingslayer ist ein cooler Name und so, aber letztlich, ob es jetzt The Man ist oder der Kingslayer, der Rollins ist doch eigentlich fast derselbe geblieben. Also sorry, der verkörpert doch einfach genau dasselbe.
Aber weil, na, also gerade bei den Rollins finde ich es jetzt irgendwie nicht. Also,
wo denn? Naja,
also,
er hat halt einen anderen Theme, er hat halt Burn It Down drin, aber sonst ist das halt von der Art und Weise ist es schon dasselbe. The Miz zum Beispiel ist ganz anders. Der,
absolut.
Als er angefangen hat. Warte, aber kurz die Rollins-Sache zu erklären. Also, wie gesagt, zum einen, ich finde, dieser Steel Rollins war halt was anderes, ne? Eine andere Person. Dann hast du diesen Corporate-Typen, der einfach so ein ekelhafter Heel-Champion war. Danach dieser absolut. Typ, der halt besessen davon war, Triple H fertig zu machen. Und dann halt dieser Workhorse Rollins, der gesagt hat, ich will jetzt hier einfach die Matches abreißen. Ich finde, das sind schon irgendwie unterschiedliche Charaktere, meiner Meinung nach. Und ich glaube, damit stehe ich auch nicht als Einziger da.
Boah, kann man so sehen. Aber letztlich diese Geschichte mit, ich möchte Triple H da niedermachen, das ging jetzt ja dann auch eher über einen kurzen Zeitraum. Ja, also, ich finde, dass dafür, nee, aber um das mal ganz kurz auszuführen, ich finde, dass mir dafür einfach auch die Veränderungen im Kampfstil ein bisschen gefehlt haben. Und gerade diese Zeit, wo nach seiner Verletzung, da hat man ja auch das Gefühl gehabt, dass er auch erstmal sehr, sehr viel Zeit wieder gebraucht hat, um sich im Ring wieder wohlzufühlen. Vielleicht fühlt sich das deshalb für mich an, als ob ein Rollins über lange Zeit auch einfach immer einheitsbrei gewesen ist. Weil ich erinnere mal so an, weiß ich nicht, 1 Jahr, 1,5 Jahre zurück oder so, als wir hier gesprochen haben, da haben wir auch noch oft gesagt, wie langweilig ein Seth Rollins auf einmal ist. Und plötzlich war es dann irgendwann dieser Punkt mit Burn It Down und eben mit den längeren und größeren Matches, wo er wieder interessant geworden ist. Das war aber nicht durch seinen Charakter. Charakter, sondern es war einfach nur dadurch, dass man ihm einen anderen Fokus gegeben hat.
Können wir uns darauf einigen, dass es Nuancen bei Seth Rollins schon in
anderen. Ja, klar.
Aber allgemein, man, worüber reden wir hier? Wir nennen halt jetzt drei Wrestler. Kannst du noch einen Randy Orton dazu nehmen, der sich auch gravierend geändert hat?
Ja.
Im Laufe der Zeit. Aber auf die Jahre hingerechnet, das ist schon verdammt wenig. Wenn du denkst, wie es aus der Zeit war, wo halt Triple H wirklich aktiv war, wie viele Wrestler dort sich in kurzer Zeit, also kurzer Zeit, sagen wir mal, für einen Zeitraum von 6 Jahren, verschiedene Gimmicks oder halt verschiedene Entwicklungen in ihren Charakteren und auch Wrestling-Stil durchgemacht haben, das war ganz andere Spanne. Und jetzt mittlerweile haben wir das kaum noch. Diese großen Änderungen und Entwicklungen, das sind halt bei Einzelleuten gerade die, die im Fokus stehen oder die halt das Vertrauen von der Company haben. Aber der Rest, mal ehrlich, das ist halt schwierig. Und das ist halt auch ein Mitproblem. Und deswegen glaube ich auch, wie Olaf, dass Triple H dafür eher ein Auge hat, dass man mit der Zeit halt gehen muss. Das musste er so oft und er hat es jedes Mal geschafft. Und auch eine Stephanie McMahon ist für mich, glaube ich, jemand, der auch ein Gefühl dafür hat, man muss jetzt Sachen ändern und ja, jetzt versuchen wir mal was anderes. Und ich glaube schon, dass das auch etwas wäre, was wir am meisten wahrscheinlich spüren werden.
Wir sprechen jetzt die ganze Zeit über neue Talente, aber ein Triple H ist ja auch jemand, der ja ganz viele Brücken, die mit alten Stars irgendwie abgerissen worden sind, so langsam wieder aufbauen. Ne? Also wer hätte erwartet, dass wir zum Beispiel einen Goldberg noch mal sehen oder einen Jeff Jarrett oder sonst was. Also wir sehen jetzt wahrscheinlich demnächst einen Rey Mysterio wieder bei WWE. Seht ihr das so, dass Allstars in Zukunft noch eine größere Rolle spielen? Oder glaubt ihr, dass, wenn Triple H an der Macht ist, dass der einfach sagen wird, so, die alte Generation ist die alte Generation, die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr? Oder wie ist das? Also ich glaube nämlich das genaue Gegenteil. Ich glaube, man wird trotzdem, auch wenn ein Triple H an der Macht sein wird, dass man trotzdem versuchen wird, noch bekannte Gesichter aus der Vergangenheit wieder mit einzumischen. Kai, wie siehst du das?
Ja, ich glaube, das bleibt halt irgendwie nie aus, ne? Also ich sag mal, ein Rey Mysterio ist ja noch mal ein bisschen anders, alte Generation, als jetzt zum Beispiel ein Undertaker oder sowas, ne? Also ich sag mal so, mit 43 wird halt auch vielleicht, wenn wir Glück haben, AJ noch wrestlen zum Beispiel. Mysterio hat halt nur irgendwie seine Auszeiten genommen oder sowas. Aber ich sag mal, dieses All-Star-Ding ist ja auch insofern nicht schlimm, weil es ja auch trotzdem coole Momente irgendwie schafft. So, zum Beispiel diese Sache mit Sting und Triple H oder sowas, das war ja auch okay, weil es stand so für sich alleine. Und wenn du das dann irgendwie machst als angenehmen Moment, dann bin ich damit auch vollkommen cool. Aber ich brauche halt nicht dieses All-Star kommt beim Royal Rumble zurück, gewinnt den Royal Rumble und ist bei WrestleMania Main Event. Ich hoffe, dass wir das nicht mehr haben, so in der Art und Weise. Ich meine, gerade jetzt mit neuesten Gerüchten, so nach dem Motto, oh, die Saudis haben mega Bock auf The Rock, vielleicht gewinnt ja The Rock den Rumble und geht dann als Universal Champion nach Saudi-Arabien.
So. Ja, das war ja noch schlimmer, als du es gesagt hast. Es ist ja so, dass sich die Saudis anscheinend, auch da wieder Gerüchte, ne? Dirtsheets.net oder sonst irgendwas hat das ja berichtet. Moment,
das Schlimme ist, Dirtsheets.net hat auch damals über HBK berichtet und jetzt kommt's dazu.
Ja, ja, eben. Und das wird, die berichten ja, dass die Saudis sich wünschen, dass The Rock als Champion bei denen auftritt und bieten, haben 20 Millionen, wenn ich mir jetzt nicht komplett täusche, dafür geboten. Das fände ich eine absolute Katastrophe, um das mal so hier kurz einzuwerfen. Also da kommen wir zum nächsten Punkt. Was ist denn mit der Expansion und Kooperationen und solchen Geschichten? Also wird ein Triple H, der ja sehr, wie soll man sagen, offen ist, was auch gerade den Indie-Markt angeht, also NXT UK, wo dann ja trotzdem die Wrestler noch trotz bestehender Verträge noch bei Indie-Promotions antreten dürfen, siehe Killer Kelly, Tony Storm und ich weiß nicht was. Glaubt ihr, da wird sich noch mehr tun?
Ich hoffe wirklich inständig, dass es so Partnerschaften gibt. Ich meine, wir hatten es ja schon teilweise. Wir hatten doch bei NXT schon, wie war es nochmal, Tyler Breeze gegen Liger. Wir hatten jetzt bei Evolve Velveteen Dream gegen, weiß ich gerade nicht. Wir hatten Adam Cole gegen Walter und sowas. Also ich hoffe schon, dass es dann mehr so diese Cross-Promotion mit Indie-Sachen gibt. Auch irgendwie, ich glaube, gestern war es oder sowas, hat auch der NXT-Account irgendwas über WXW getwittert und so ein Kram. Also,
ja, natürlich, das war das Training mit Robbie Brookside, genau. Wo einfach mal Robbie Brookside in der Wrestling Academy gewesen ist und da eben ein Training abgehalten hat für 20 Leute, unter anderem Ewan Simmons war dabei, Oliver Carter war dabei.
Kispin war dabei, glaube ich.
Genau, Skillet war Bouncer dabei, also ganz viel.
Dingens, ja. Ivan. Also ich hoffe auf jeden Fall inständig, dass wir dann solche Sachen haben, weil halt auch ein Vincent, weil dann auch ein Triple H, das muss man ja wirklich zugute halten, sehr an diesem Indie-Markt dran ist. Ne? Klar, man kann jetzt auch wieder sagen, so, oh, die wollen ja eh nur alles wegkaufen, aber wenn du jetzt wirklich so sagst, ja, unser Wrestler darf da mal auftreten. Oder dann kommt da irgendwie ein großer Name von, was weiß ich, New Japan oder auch Evolve oder auch Progress oder sowas und tritt mal bei uns auf. Also bei uns in Anführungsstrichen bei NXT oder sowas. Das wäre doch super cool. Also weil WWE muss ja trotzdem, vielleicht hat ein Vince McMahon oder auch keine Ahnung wer so ein Denken dieses, die anderen, wir dürfen nicht irgendwie mit denen interagieren, weil sonst nehmen die uns unsere Zuschauer weg. Aber ich meine, das wäre doch eigentlich fantastisch, gerade für Fans oder sowas, weil WWE wird ja eh die Marktführerschaft nicht verlieren. Also gerade nicht an irgendwie ein Evolve oder ein Progress oder keine Ahnung was. Und warum nicht mit diesen Promotions zusammenarbeiten und irgendwie einzigartige Matches schaffen, dieses Dreambooking, was halt Fans sowieso immer machen. So, was wäre, wenn der von WWE gegen den aus den Indies kämpft oder sowas?
Es ist ja auch so, dass WWE das ja früher auch gemacht hat. Wenn man sich in den Monday Night War zurückversetzt, da war es ja so, dass WWE auch einen gewissen Betrag X jede Woche zur ECW geschippt
hat. Stimmt, da haben wir drüber geredet, ja.
Ne? Und da beispielsweise dann auch Talent entsandt hat, zum Beispiel, um die wieder ringfit zu machen, quasi unter, ja, nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit, aber so ein bisschen an anderem Ort, ohne dass man es eben mitbekommt. Also ich glaube, dass das auch so ein bisschen langfristig gedacht ist. Es ist kein neues Konzept, aber ich glaube, es ist eben langfristig gedacht im Sinne von, ja, das bringt uns ja was, weil am Ende vom Tag fördern wir damit die Wrestler, die vielleicht in 4, 5, 6, 7, 8 Jahren bei uns antreten. Und das ist ja was WWE auch zugutekommt. Und wir wissen, dass gerade ein Vince McMahon sehr protective, also beschützend der ganzen WWE gegenüber gewesen ist. Und man hat ja immer das Gefühl gehabt, dass Stars, die von außerhalb gekommen sind, immer ein schwierigeres Standing haben als quasi interne Talente. Ne? So wie, weiß ich nicht, wir erinnern uns da alle an Batista oder John Cena oder sonst irgendwas.
Ich sag nur AJ Styles.
Ja,
als damals er debütiert war, ging es ja richtig rum, dass Vince total geschockt sein gewesen soll über die Reaktion, dass er damit einfach nicht gerechnet hat.
Ja. Genau, diese Gerüchte, dass er erst irgendwie an das Ryback, den er squashen sollte, und dann gab es ja noch die Niederlage bei WrestleMania und sowas alles. Ja, ist die Frage. Also, dass du wirklich jetzt sagst, wie gesagt, das war jetzt ja auch vor fast 3 Jahren, und jetzt hat sich da wieder sogar ein bisschen geändert, dass du jetzt auch häufig Leute von außerhalb holst, irgendwie auch ein EC3 oder sowas, der hat ja auch jetzt einfach ein gutes Standing bei NXT. Ich glaube schon, dass da Triple H für gerade diese, ich nenne es mal Integration mit den Indies, der richtige Mann für ist.
Ich glaube auch, dass er einfach da ein bisschen offener ist als ein Vince McMahon und da eben vielleicht auch mehr Leute ranholt, die dann ihm auch vielleicht mehr Feedback geben. Ne? Also
ich glaube, dieser Punkt ist es, dieses ein bisschen mehr offener sein.
Vielleicht auch.
Wahrscheinlich durch alles ziehen, weil ich glaube auch, dass Triple H schon mitkriegt oder beziehungsweise jemand ist, der realisiert, oh, warte mal, in den Indies ist jetzt gerade jemand voll im Kommen oder da passiert was, und dass er halt das auch mit im Auge hat.
Oder auch gerade so Sachen, wo dann auch irgendwie bei einem Vince McMahon verbrannte Erde war. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, weil ich jetzt nicht mehr genau im Kopf habe. War es irgendwie auch bei einem Bruno Sammartino oder sowas, dass da auch so Stress war zwischen Vince McMahon und Sammartino, und dass dann Triple H gesagt hat, so, ja, ich rufe da jetzt an, und auf einmal, irgendwie ein halbes Jahr später, war er in der Hall of Fame. Dass da auch ein Triple H irgendwie vielleicht offener oder, also ein Triple H, der hat natürlich auch ein riesiges Ego, und da müssen wir nicht bestreiten, aber dass er vielleicht trotzdem auch sagt, ich kann in meiner Reife, die ich jetzt habe, weil wir wissen es auch alle, dass er sich auch gerne mal selber in Matches gebucht hat, aber dass er dann sagt, okay, jetzt als vielleicht CEO oder sowas, oder jetzt, wenn ich das Bigger Picture sehe und nicht nur mich selbst, dann weiß ich, das ist, um mal in dieser in dem Wrestling-Term zu bleiben, das ist jetzt best for business, wenn ich jetzt das und das mache, einfach nur mein eigenes Interesse hinten anstellen und sagen, das ist besser für die WWE, das ist besser für die Fans, das ist für die und die Person so. Also, wer weiß, vielleicht kommt irgendwann, wenn Triple H übernommen hat, eine Scheine in die Hall of Fame.
Ja, ich sag mal so, ich glaube, Triple H ist schon jemand, der wirklich auch viel fürs Business mittlerweile macht. Und was du gerade gesagt hast, das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, den wir noch nicht gewürdigt haben, in Anführungszeichen. Triple H war und ist halt immer jemand, der ein starkes Ego hatte. Aber er hat halt klar eine Wandlung gemacht in den letzten Jahren. Und das hast du halt gemerkt. Und ich glaube, das ist gerade das, weshalb halt viele Fans da ein bisschen den Heilsbringer drin sehen und halt das Ganze romantisch sehen. Weil man schon realisiert hat, das ist halt nicht mehr der Triple H vor 10 Jahren. Also der ist deutlich reifer geworden, und er wird auch garantiert, wenn er das übernimmt, viele Fehler machen, auch viele Sachen machen, wo wir uns tierisch aufregen. Genauso denke ich auch, dass er klar alte Stars reinholen wird, aber ich glaube halt mit dem Unterschied, dass er die Basis oder den Roster, den er hat, nicht aus Augen lässt, sondern dass er halt die Stars mitnimmt, um halt beispielsweise Ratings zu ziehen oder halt Buy-Weights zu steigern oder sonst was. Aber ich glaube, er wird wirklich darauf achten, dass er halt in der breiten Masse mehr Stars generiert.
Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also, dass du auch mal wirklich wieder so ein paar Standout-Talents auch mal entsprechend positionierst, ohne dass sie dann eben, ja, wie soll man sagen, overpowered werden. Also im Sinne von, dass die den Leuten wirklich dann auch zu sehr in den Hals geschoben werden. Aber was mir eben momentan fehlt, sind doch einfach gerade in der Masse so ein paar Leute, die du wirklich auch im Mainstream quasi kennst. Und da schließe ich auch übrigens die Frauen absolut mit ein. Ne? Also klar hat man es natürlich jetzt mit Ronda Rousey geschafft, da einen Mainstream-Star zu machen. Das war aber auch nicht besonders schwer, weil Ronda Rousey war schon eine der bekanntesten Athletinnen der Welt, muss man sozusagen. Trotzdem, da fehlt mir auch die Kontinuität und ich glaube, dass auch gerade in den Triple H noch mehr Fokus auf die Damen legen wird und da vielleicht auch dafür sorgen wird, dass die endlich mal Geschichten kriegen, die auch durcherzählt werden. Das ist auch wiederum was mir fehlt. Das haben wir ja gerade angesprochen mit Sasha Banks und Bayley. Was mit Sasha Banks aktuell ist, weiß man auch nicht so genau. Die ist ja irgendwie vom Erdboden verschluckt worden.
Ja, vor allen Dingen ist das ja mittlerweile ein Schritt zurück bei der Women's Division. Es ist ja im Grunde genommen davon immer weiter weg, wofür die eigentlich stand. Das war halt eben wirklich dieses Gleichberechtigte zu Männern, dass der Competition-Faktor hoch war, dass halt die Storylines ebenwürdig waren und auch platziert wurden, teilweise Main Event und Co. Und ja, da wurde halt die Luft ordentlich rausgenommen. Ich glaube, da ist dann zum Beispiel nicht nur Triple H, sondern halt auch Steph jemand, mal ehrlich, die wird das direkt an die Hand nehmen und dann sagen, ja, jetzt wieder mehr Fokus, wieder so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe.
Wobei ich da auch sagen muss, dass ich da auch einen ganz klaren Unterschied zwischen Raw und SmackDown aktuell sehe. Also bei SmackDown habe ich schon das Gefühl, dass die Women's Division wirklich absolut wichtig ist. Und bei Raw habe ich das Gefühl, das ist Ronda Rousey und die Bellas und der Rest ist das Grauen, so ungefähr. Also auch als ich jetzt da auch diese Mixed-Match-Challenge, die wir jetzt wieder haben, dass dann auf einmal Finn Bella mit einer Bayley reinkommt und dann nur noch grinst und ich weiß nicht was, also sorry, das ist irgendwie ein bisschen zu viel. Dann gefällt mir dieser wirklich natürliche Wettbewerb, den wir jetzt bei SmackDown haben, gerade zwischen Becky und Charlotte, gefällt mir momentan super gut und das ist genau die Art und Weise, wie ich das haben will. Natürlich haben wir da auch so diese, was ja auch ein Triple H sich auf die Fahne geschrieben hat, so mehr Realitätsbezug in den Geschichten. Klar haben wir dann auch so eine Soap-Fehde mit Aiden, English und Lana und Rusev, ne, was hast du in Milwaukee getan und so und I want you und solche Geschichten. Finde ich aber vollkommen legitim, weil Lana dafür der passende Charakter ist. Also nicht, weil sie ne, mit jemandem ins Bett steigen würde, sondern weil sie halt einfach eher der Diva-Charakter. Nein, weil sie einfach so der Diva-Charakter ist.
Weil jetzt sagt er auch noch Diva.
Ich wollte gerade sagen, vor allen Dingen, sowas gehört ja auch immer zum Wrestling dazu.
Eben, das, ich meine,
das hattest du aber auch immer. Also das war ja nicht das Problem. Das Problem war einfach nur, wenn du halt Wrestlerinnen hast, die du als ernsthafte Wettkämpferin darstellst. Beispielsweise damals, als Charlotte hochkam, Sasha Banks und Co. Dann darfst du die beispielsweise jetzt nicht in eine Bitchy-Fehde reinstecken.
Eben. Und deswegen, das finde ich, passt auch total gut. Genauso auch da die Geschichte mit Miss und Maryse und Daniel Bryan und Brie. Ja, ne? Ich werde die nie auf die Kette kriegen, die ganzen Bellas, ey.
Nikki ist der Hüten, kannst du es sehen. Ich wollte gerade sagen, also Daniel Bryan hat die mit den kleinen drauf. Hupen und Cena steht auf die mit großen Hupen.
Ich habe das schon mal gesagt, ist Cena so gar nicht mehr mit der zusammen.
Na, aber steht da drauf. Ja, klar, die sind auch wieder zusammen.
Ich dachte, die werden wieder auseinander.
Ach, keine Ahnung, Alter, ist mir auch egal.
Ja, aber ich glaube,
ich dachte, Kai ist der mega Bella-Fan.
John Cena sieht übrigens auch momentan aus wie JBL. Habt ihr das gesehen?
Ja, ich hab's gesehen, ja. John Cena wird mal ein sehr strong, angry Dude werden, wenn der noch 10 Jahre älter ist.
Kann man eine andere Frage stellen?
Ja, stelle.
Was ist eure größte Sorge, wenn Triple H übernehmen sollte? Oder wovor hättet ihr Bedenken? Oder seht ihr als Gefahr bei ihm, als Schwäche?
Zwei Sachen. Einmal, dass wirklich dieses ich push nur meine Lieblinge kommt. Davor hätte ich ein bisschen Angst. Und dass Triple H auf einmal wieder so einen Heeper hat, so nach dem Motto, jetzt habe ich die Power. Aber ich hätte jetzt doch wieder Bock zu wrestlen und hey, ich kann mich ja Champion machen. Also was wir auch bei einem Vince McMahon dann irgendwie doch trotzdem auch nochmal ein paar Mal hatten, wo er dann auf einmal Champion war. Und wenn man jetzt zurückdenkt, so die letzten Matches, die ein Triple H bestritten hat, das war ja immer so ein bisschen für das größere Gut. Wo er dann irgendwie gegen Daniel Bryan verloren hat, was ja auch einfach den Moment noch epischer gemacht hat. Wo er auch, obwohl das Match nicht so gut war, trotzdem dann auch bei WrestleMania gegen Rollins verloren hat und sowas.
Ronda Rousey.
Genau, wo er sich von Ronda Rousey hat vermoppen lassen. Das waren ja alles gute Sachen. Also nicht, dass er dann irgendwann wieder sagt, so, also, so einen Run habe ich noch in mir. Das hoffe ich halt, dass das nicht passiert.
Meine größte Angst ist, dass einfach gar nichts passiert. So, sondern dass quasi ihm trotz aller ja, Ambitionen auch innerhalb dieser Maschinerie, die WWE nun mal ist, dass ganz viele Dinge, die er vielleicht vorhat und wo er Ambitionen für hat, dass die vielleicht gar nicht irgendwie funktionieren. Also zum Beispiel so, mehr Realitätsbezug. Wir sind PG, da hast du da schon mal vielleicht so ein bisschen Probleme. WWE ist dazu noch ein Aktienunternehmen, das dürfen wir auch nicht unterschätzen. Das heißt, er muss da auch immer gucken, dass entsprechende Publicity reinkommt, dass entsprechend da eine wirtschaftliche Entwicklung hinter ist. Es gibt Sponsoren, die wollen sicherlich manche Sachen auch vielleicht nicht haben. Weißt du, das sind ja alles so Sachen, bei NXT ist das relativ wurscht, aber ich glaube, wenn du der Boss des ganzen Apparats bist, glaube ich, musst du auf viel mehr Dinge achten und hast zugleich viel mehr Grenzen, als du es vorher erwartet hättest. So, das ist meine größte Angst. Klar, was Kai gesagt hat, stimmt auch absolut, aber das ist so meine Angst, dass da eben, und dass diese Entwicklung, die wir uns jetzt hier ausgemalt haben, dass die eben viel, viel langsamer vonstatten geht, als wir das als, also nicht ich als Millennial, aber Kai als Millennial sich hier erwartet hätte, weißt du, dass das dann eben über Jahre ganz, ganz langsam geht und dass dann vielleicht auch schon ganz, ganz viele abgesprungen sind. Also das sind so meine Bedenken hier. David, wie ist das bei dir, bedenkenmäßig?
Ja, bei mir auch, dass die Luftschlösser, die wir uns bauen, komplett einfach nichts davon eintritt. Und das mit dem sich selber nochmal eine große Fehde geben und Titel, nur das Ego willen, ich glaube, das ist bei Triple H nicht mehr der Fall. Also da habe ich jetzt weniger Angst, wo ich dann eher schon Sorge auch habe bei Kai bin, dass er vielleicht dann halt doch wieder von Buddies angesprochen wird oder dass halt er seine Buddies wieder extrem pusht und so. Aber meine Hoffnung ist da halt noch, dass halt wirklich diese Veränderung im Vergleich zu einem Triple H vor 10, 15 Jahren da ist. Aber ja, klar, bei einem Aktienunternehmen, ja, ich bin da zwiegeteilt, weil im Grunde genommen interessiert Aktionäre eigentlich nur die wirtschaftliche Lage.
Klar.
Und das kannst du, glaube ich, hinkriegen. Und ich glaube, Triple H wird ja auch nicht, also da brauchen wir uns irgendwie nichts vormachen, der wird nicht reinkommen und dann plötzlich alles über den Haufen werfen, alles ist plötzlich anders und so wie die Fans das im Internet immer geschrien haben, er würde dann wahrscheinlich, wenn das übernimmt, so kleine Bausteine nach und nach das mal ändern, aber halt immer mit den Zahlen im Blick natürlich und das wäre dann halt eine stetige Entwicklung, die würde auf jeden Fall, denke ich, so 3-4 Jahre dauern und dann hättest du aber eine neue Ära. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass dann wirklich eine neue Ära eingeleitet werden würde.
Ja, und ich glaube übrigens auch, weil du auch vorhin noch mal Kevin Dunn angesprochen hast, ich glaube, dadurch, dass die beiden sich nicht mögen, also Triple H und Kevin Dunn mögen sich laut Internet überhaupt nicht. Und ich glaube, dass wenn Vince McMahon geht, wird Kevin Dunn auch erstmal eine deutlich kleinere Nummer sein, wenn er überhaupt noch im Unternehmen ist.
Was gut wäre.
Ja, und deswegen,
weil, wenn man so liest, Kevin Dunn soll ja auch jemand sein, der halt im Roster auch nicht sehr beliebt ist und der auch viele bremst. Bestes Beispiel ist ja Becky Lynch. Ist natürlich nur Gerüchte, aber wenn man das so oft liest und im Internet gibt es Mikrofondurchsagen, die von ihm geleakt sind, dass sie halt nur nicht gepusht wurde, weil ihr Akzent ihn gestört hat. Und das traue ich ihm auch komplett zu. Und das ist auch jemand, wo ich halt hoffe, dass der am besten vielleicht mitgeht oder dass einfach Triple H und Steph dann sagen, nee, wir haben jetzt das Sagen, du machst jetzt mal kleinere Brötchen.
Ja, love it or leave it, ne? So ein bisschen. Ja. Also, klar. Also, aber es ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung, die die ganze Geschichte hier nehmen wird, weil, ja, Vince McMahon möge er noch lange glücklich und gesund leben, aber mit 73 ist es dann auch irgendwann mal, glaube ich, da hat auch jeder Mensch verdient, irgendwie, seine Zeit noch ein bisschen zu genießen, vielleicht noch ein bisschen, Zeit mit seiner Frau zu haben oder wie auch immer und einfach mal so ein bisschen kürzer zu treten beruflich.
Ich glaube,
ja, ich wollte auch noch eine Sache sagen. Mach mal. Mach du.
Okay, aber ich glaube schon, oder wir sind, glaube ich, noch einig, dass Vince McMahon das nicht sagt, so, okay, ich bin jetzt raus, sondern dass er Triple H das übernimmt und er sagt, okay, ich mache dann jetzt halt noch das und das oder ich bin noch hier und da oder ich habe irgendwie noch ein Vetorecht und ich darf das und das noch machen. Also, das klingt jetzt ganz, ganz böse, aber so meine ich es nicht. Ich glaube, ein Vince McMahon ist erst aus der WWE raus, wenn er wirklich verstirbt. Also, ich glaube, WWE, da steckt so viel Herzblut von ihm drin, dass er damit, selbst wenn er noch 95 ist oder sowas, immer noch da irgendwie mitwirken will. Und ich meine jetzt nicht als CEO oder sowas, sondern einfach nur, dass er wenigstens noch so ein bisschen damit reden kann, weil das halt immer noch so dieses sein großes Projekt ist.
Wobei der Wrestling-Pate.
Ich glaube aber, da werden auch die Zahlen ein bisschen entscheidend sein, weil das ist ja oft auch bei Firmen so, wenn halt die neue Generation übernimmt. Anfangs ist man noch weiterhin involviert, aber wenn man sieht, okay, warte mal, die neue Generation macht das gut, dass man dann, ja, ich glaube, es ist auch der Druck, der dann langsam von den Schultern fällt, dass man realisiert, okay, ich könnte jetzt mal mein Lebensalter jetzt auch ein bisschen genießen und es läuft ja auch ohne mich. Ich bin trotzdem ab und an dabei, aber dass man das auch, so wie ich denke, einfach auch ein schleichender Prozess ist, wo man sich dann langsam nach und nach mal weiter rauszieht. Was ich noch anmerken wollte, das klingt banal, es ist aber wirklich wichtig, weshalb ein Triple H und ein Steph der WWE guttun würde, wäre mitunter auch, weil sie Kinder haben. Weil es ist schon ein großer Unterschied, mitzukriegen, was ist aktuell los, auch in der jüngeren Generation unter mir, wenn du keine Kinder hast. Wenn du Enkel hast, ist was ganz anderes. Wenn ich jetzt meine Eltern nehme, die wüssten gar nicht, wie Fortnite, was ist das, warum tanzen die Kiddies alle so? Aber meine Schwester weiß es ganz genau, weil die ihr Sohnemann live miterlebt. Und ich glaube, das ist zwar eine banale Sache, aber nicht unwichtig.
Also meinst du, kriegen so ein neues Big Five Pay-Per-View, irgendwie so Battle Royale oder sowas? alle springen so mit Fallschirm von der Decke und dann müssen irgendwie so Stühle aufheben.
Ja, dann kriegen wir Blackout.
Ja, der letzte ist Champion oder so.
Der dann Rumble ist ja nichts anderes, ne? Aber ja, ich finde, das ist kein wichtiger Faktor, weil dadurch bist du einfach näher dran am aktuellen Geschehen und das ist halt, denk mal, auch einfach eine Sache, Vince ist da irgendwann raus. Klar, du informierst dich, aber du verlierst halt den Bezug zu dem Aktuellen. Ja. Und ja, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ich finde, das ist halt ein wichtiger Pluspunkt nochmal. So blöd er klingen mag.
Also es ist einfach nur ein WWE-Fortnite-Crossover, hast du jetzt gerade gesagt.
Mit FIFA.
Sehr schön. Ja, wir werden sehen, wie die Geschichte weitergeht. Auf jeden Fall hoffe ich einfach mal, dass damit hier der Was wäre, wenn Triple H WWE übernimmt, Podcast so zu Genüge beantwortet ist und zu Genüge abgefrischt worden ist, weil es ist kein einfaches Thema, finde ich, auch natürlich so aus Pietätsgründen, weil natürlich Vince McMahon auch wirklich jemand gewesen ist, der Wrestling revolutioniert hat, der Wrestling ja auf die ganz, ganz große Bühne gebracht hat und man will ihm da auch gar nichts wegnehmen, aber irgendwann muss man da auch eben für den nächsten Platz machen und ich glaube, das wird der schwerste Moment in Vince McMahons Karriere tatsächlich sein.
Ja. Es tut mir echt leid, dass ich schon wieder ins Wort falle. Sogar wirklich. Aber da auch wieder wichtig zu sagen, Vince hat ja auch die ganzen anderen Ligen quasi platt gemacht. Und die anderen Ligen wurden großteils von älteren Leuten geführt. Also das ist schon auch ein Beispiel dafür. Ich glaube, das wäre halt nicht so gekommen, wenn Vince mit 40 oder 50 reinkommen wäre, sondern er war halt eben
jetzt der Jüngere. Von Paul Heyman geführt.
Ich glaube, er meint jetzt quasi die Territories.
Genau, ich meinte die Territories. Und die wurden großteils von älteren Herrschaften geführt.
Ja, das stimmt.
Und das war halt einfach, Vince hat mitbekommen, okay, was will die Base vor allen Dingen und was ist aktuell los? Und das ist das Wichtige, dass irgendwann mal ein Generationswechsel kommt, gerade aus diesen Gründen.
Ja, ich glaube, es muss halt immer eine Evolution geben. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung, die es da gibt. Ne? Es muss halt immer eine Entwicklung geben. Und wenn ein Produkt, egal ob das jetzt, keine Ahnung, ein Rasierapparat ist oder ein Auto oder sonst irgendwas, oder eben auch Wrestling, wenn das stagniert in einer gewissen Art und Weise, dann hast du ein Problem. Und das ist eben das, was WWE zumindest momentan so ein bisschen tut. Und das wird dann eben die Herausforderung sein, das wieder anzuschubsen. Und die Entwicklungen dazu sind ja schon da, wenn wir uns die Expansion anschauen, wenn wir uns die Verknüpfung mit dem Independent-Markt anschauen und so weiter und so fort. Da passiert ja was. Also da ist ja eine Entwicklung da. Und das wird letztlich auch in den nächsten Jahren das wirklich Spannende sein, zu sehen, was daraus dann entsteht eigentlich. So, und jetzt machen wir trotzdem hier mal den Deckel drauf auf die Ausgabe 200, aber noch nicht ganz, weil wir haben natürlich noch ein paar Fragen eingeschickt bekommen. Ihr wisst da draußen, Fragen schickt ihr an fragen@headlock.de. Ansonsten Facebook, Twitter, Instagram gibt's uns oder ihr schreibt's einfach direkt unter das Video bei YouTube. Da packen wir das dann hier auch rein. Die Lena hat uns eine Frage geschrieben an fragen@headlock.de und sie fragt, warum findet ihr eigentlich New Japan Wrestling gut? Ich gucke das auch, aber denke immer, das ist wie 80er Jahre Wrestling. Entschuldigung, dass ich da lache. Ich finde es ein bisschen lustig. Ganz klar, natürlich, es hat natürlich so ein bisschen, also es hat natürlich einen stärkeren Bezug auf das In-Ring-Geschehen. 80er-Jahre-Wrestling natürlich von der Athletik her natürlich überhaupt nicht. Ich glaube, da geht es eher darum, dass es quasi, sehr auf das Wrestling bezogen ist. Also ich frag da mal den Kai, also wie siehst du die Geschichte bei New Japan? Also dir gefällt sowas ja, glaube ich, auch. Du hast ja auch schon häufiger gesehen. Was gefällt dir daran?
Ist halt die Frage, also ich ist, glaube ich, wie man es konsumiert. Also ich würde mir jetzt auch, ich finde New Japan Pay-Per-View in seiner vollen Länge zu gucken auch super anstrengend. Also ich kann da auch immer halt eher nur so vereinzelte Matches schauen, weil es natürlich irgendwie so, es ist halt nicht so amerikanisch einfach. Aber was mir halt an New Japan gefällt, ist die Art, wie der Matches geführt werden. Diese Intensität, die Ringpsychologie, die dahinter steckt, weil diese Spannung, die zum Ende hin aufgebaut wird. Also, ich finde, das Wrestling in vielen New Japan Matches ist einfach besser als in WWE Matches.
Es ist natürlich auch die Härte, ne? Also die Härte der Aktionen, teilweise auch die Athletik, die natürlich da vorherrscht. Klar, die Präsentation ist deutlich anders und du musst auch viel mehr aufpassen einfach während der Matches. Es ist einfach so, weil du ansonsten verstehst du manche Geschichten einfach gar nicht. Und damit, ich glaube, das ist auch genau das, was die Lena hier mit 80er-Jahre-Wrestling meint. Also eher diese Geschichte, dass quasi das Storytelling innerhalb der Matches passiert und dass die Matches sehr, sehr lang sind teilweise. Also all das, was Kai gerade gesagt hat, sehe ich halt eben auch so. Und dass man, also was mir da auch wiederum extrem gut gefällt, ist einfach die Tatsache, dass man da nicht alles gespoilert bekommt. Ich finde, wenn du außerhalb von WWE dir was anschaust, hast du oftmals wieder so diesen Blick als purer Mark, weil du einfach gar nicht genau weißt, du hörst keine Gerüchte, wie geht das aus oder sonst irgendwas, sondern du bist einfach so ein bisschen wieder in der Wrestling-Bubble drin und kannst einfach sagen, so, ich lasse mich jetzt darauf ein und ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Und ich habe auch nicht groß irgendwie da Ambitionen, mich jetzt da in irgendwelchen Reddit-Foren rumzuschlagen. Entsprechend ist das für mich immer wieder was Frisches, was sich dann auch wieder so ein bisschen anfühlt, wie von mir aus 80er, 90er Jahre, wo ich auch keine Ahnung von irgendwas hatte. Entsprechend ist das für mich spannend. David, du bist eigentlich gar nicht so bei New Japan drin, aber würde dich sowas noch reizen?
Es ist mir zu viel. Ich gucke mir ab und an mal ein Match an, wenn ihr das gerade empfehlt. Ich muss aber zugeben, ich habe aber auch ein bisschen Problem mit der Matchart, beziehungsweise ich kann mir das nicht 3 Stunden lang angucken.
Kann man ja so sehen. Ich meine, wie gesagt, Wrestling ist ja jedem das Seine und was wem am meisten Spaß macht, soll er schauen. Ne? Die Lena fragt noch, was passiert mit Roman Reigns? Wird er immer weiter gepusht oder wird es eines Tages die Einsicht geben? Ich glaube, da haben wir jetzt schon so oft drüber gesprochen, oder? Also,
bis zur Endlichkeit noch viel weiter.
Warum sollte es Einsicht geben, ihn halt zum Topstar zu pushen, wenn die Merchandise-Verkäufe da sind und so weiter? Er hat ja auch alles, was man als Gesicht der WWE haben muss, finde ich. Ja. Das Problem ist nur die Art und Weise des Pushes. Die Fans haben kein Problem an sich, glaube ich, mit Roman Reigns, sondern halt wirklich diese Art und Weise, dieses extreme Überpräsente im Main-Event. Ich meine, bei WrestleMania, der macht hier gerade einen Main-Event nach dem anderen. Klar, ich glaube, diesen Rekord wird nie mehr einer brechen. Dieses Superman-Booking, das ist, glaube ich, das, was den Leuten am meisten auf den Keks geht. Beziehungsweise ist halt bei mir der Fall. Roman Reigns könnte ich gerne im Main-Event sehen. Das ist für mich ein Main-Eventer, aber nicht auf diese Art und Weise.
Ich sag's genau so. Das Ding ist, auch da wieder haben wir jetzt auch schon im Podcast drüber geredet, Stagnation des Charakters, keinerlei Entwicklung der Figur, keinerlei Überraschung in irgendeiner Art und Weise. Und das ist das, was mich da stört. Für mich ist er auch ein Main-Eventer. Und ich glaube auch, dass der weiterhin oben mitspielen wird. Also da gibt's gar keinen Zweifel dran. Also das hat auch nichts mit Einsicht zu tun. Was willst du mit dem machen? Das ist der Typ, verkauft Merchandise, der macht sich gut auf Plakaten. Willst du den in der Undercard stecken? Natürlich wird man den weiter da oben halten, mit kleinen Ausreißern mal nach unten. Aber ansonsten wird der immer im Main-Event-Picture stecken bleiben. Also,
aber hoffentlich nicht mehr auf diese Art und Weise lange. Weil irgendwann ist einfach der Punkt erreicht, wo du sagst, nee, komm, euch.
Ja. Kai, willst du noch was dazu beitragen?
Nee.
Gut. Dann halt nicht.
Das gibt es nicht.
Die Lena fragt noch, sind die Bellas nach dem harten Botch von Brie bei der WWE am Ende? Nein.
Natürlich nicht.
David. Achso, Entschuldigung, sorry. Kai. Wer auch immer, mir egal.
Leider nein, nach Evolution, aber hoffentlich.
Ja. Kai?
Nein, also meine Güte. War halt immer noch ein Botch und viele sagen so, oh, ist blöd und Brie Bella ist gefährlich und ja, solange sie Merchandise verkaufen, sind sie halt immer noch am Start.
Vor allem war es ja nicht nur ein Botch. Ich meine, das war der Botch mit Fehlern, aber dann auch beide Dives, die rausgingen, wenn die da falsch auf die Leute trifft, ist auch nicht so schön.
Ja, also das war alles nicht so ideal, aber Ja, ist halt auch Wrestling, ne? Also ja, ich finde inzwischen sollte man, ja eben, also ich finde, man sollte auch inzwischen einfach so ein bisschen jetzt mal wieder runterfahren mit der Geschichte, das wird alles kacke und ich hoffe, dass auch, dass die Bellas bald wieder weg sind, um das hier klarzustellen, aber ich finde, man sollte jetzt auch langsam mal so ein bisschen sich da beruhigen.
Ich möchte da mal kurz ein bisschen die Bellas noch aus der Schusslinie nehmen, oh mein Gott, dass ich das mal sagen würde. Schlimmer fand ich als den Botch an sich noch, ich habe mir das Match dann erst anschließend angeschaut, hab den Botch vorher gesehen, dass das Match so weitergeführt wurde, dass einfach nicht mal der Ringrichter gesagt hat, warte mal, da ist ein Wrestler oder eine Wrestlerin, die ist gerade fast K.O. gegangen, die darf jetzt nicht weitermachen.
Ja. Aber wollte Liv Morgan auch einfach weitermachen?
Ja, das ist aber egal.
Ja,
aber
ja,
wenn jemand da fast K.O. oder
ja, ist immer noch Wrestler stolz. Ne? Also beim Thema, wenn wir bei Triple H sind mit seinem gerissenen, keine Ahnung was, der dann Walls of Jericho auf den Tisch nimmt oder sowas.
Ich mein, das heißt aber nichts. Ich sag mal so, ich habe hier auch schon mal eine blöde Gehirnerschütterung gehabt. Auf sehr blöde Art und Weise.
Du bist zum Wasser trinken.
Ja, nee, das war Saft. Auf jeden Fall, ich bin umgekippt, bin mit dem Kopf voll auf den Boden geknallt und das Problem ist, du realisierst es selber komplett null. Ich bin aufgestanden, wollte wieder arbeiten und meine Frau musste mich halt bremsen, dass ich da nicht wieder an den Rechner gehe, weil ich einfach total weg war. Also da muss wirklich eigentlich ein Außenstehender eingreifen. Das ist egal, ja, ob jemand weitermachen will oder nicht.
Das stimmt. Lass mal weitermachen mit den Fragen hier. Jake Bro fragt, bin ich der Einzige, der The Shield früher geiler fand?
Nein.
Nein. Das Shield war früher geiler. Kai?
Ja, früher war alles besser.
Ja, mindestens.
Viel geiler.
Lord Helmchen und God of Vape fragen auf YouTube zum The Club, also zu Gallows und Anderson. Zum einen, wo sind die beiden hin verschwunden und sehen wir die beiden vielleicht irgendwann bei New Japan Pro Wrestling? Soweit ich weiß, laufen bald die Verträge aus und wenn man sich so den Instagram-Account gerade von Carl Anderson anschaut, dann macht er momentan eine gute Zeit bei seiner Familie zu Hause und spielt viel mit Kindern und mit seiner Frau. Ist doch alles top. Ich hoffe, dass wir die beiden bei New Japan sehen, weil einfach bei WWE hat man nichts mit denen gemacht. Entsprechend sollen die vielleicht die ganze Bullet Club-Geschichte nochmal aufmischen.
Ich wollte gerade sagen, das Schlimme ist ja eigentlich, mir ist gar nicht aufgefallen, dass die gar nicht mit dabei waren.
Ja, deswegen, die waren ja auch einfach nur Clowns. Kai, wie siehst du die Geschichte?
Ja, also ich finde, das Problem ist, du hast halt momentan irgendwie so viele Leute auch irgendwie im Roster, dass du komischerweise auch irgendwie gute Wrestler nur noch so als Hausschau-Talente benutzt oder sowas. Also von daher, gerade mit dem ganzen Hin und Her mit dem Bullet Club und da und Bullet Club ist zerstritten, warum nicht mal wieder so Bullet Club-Veteranen da reinbringen? Wäre doch auch ganz interessant.
Ja, das denke ich auch. So, die Ex-Member fragt auch noch via YouTube, wie findet ihr das Match zwischen Shawn Michaels und dem British Bulldog beim King of the Ring 1996? Jetzt bin ich mal gespannt, wer es hier gesehen hat. Kai, hast du es gesehen?
Zufällig nicht.
David, hast du es gesehen?
Ich habe es früher gesehen. Ich habe noch im Hinterkopf, dass es mir wahrscheinlich sehr gut gefallen hat, aber ich kann es einfach nicht mehr hieb- und stichfest sagen.
Ich fand das damals auch ein richtig geiles Match, muss ich sagen. Also 96 ist natürlich der King of the Ring, wo Steve Austin King of the Ring geworden ist, eine legendäre Austin 316 says I just kick your beep gehalten hat. Das war ein richtig geiler Main Event, auch von Main Event, von dem ich gar nicht so viel erwartet habe. Aber das waren natürlich zwei, die zur damaligen Zeit absolute Spitzenklasse einfach gewesen sind. Und ich kann das vollkommen verstehen. Der Kollege hat hier noch geschrieben, dass es eins seiner Lieblingsmatches gewesen ist. Sag ich mal, guter Geschmack einfach so. Also ich fand das auch sehr gut und das wäre auch ein Kandidat für unser Match of the Week, weil das für viele ja so ein bisschen unbekannter ist, weil die meisten mit dem King of the Ring 96 natürlich nur Steve Austin verbinden. Aber der Main Event, der macht Spaß, sagen wir es mal so. Und dann fragt er noch, wie bewertet ihr den SummerSlam 2005? Also SummerSlam 2005, um das kurz wie hier in unser Gedächtnis zurückzurufen, war der SummerSlam mit Hulk Hogan gegen Shawn Michaels im Main Event und beispielsweise Rey Mysterio gegen Eddie Guerrero in dem Leitermatch um das Sorgerecht für Dominik. Wir hatten
Edge so viel zu gegen früher Matt Hardy. War alles besser, ne? Also.
Wir hatten Kurt Angle gegen Eugene, wir hatten Randy Orton gegen Undertaker, John Cena gegen Chris Jericho und Batista gegen JBL. Ja, ich weiß gar nicht, frage ich wiederum. Habt ihr es gesehen, Kai?
Also ich kann mich auf jeden Fall noch an Rey Mysterio gegen Eddie Guerrero erinnern, obwohl ich halt dieses ganze Fädending super schrecklich fand. Und war das nicht auch das, wo dann irgendwann Dominik auch im Ring stand oder sowas? Also
ja, und wo Vicky ihren Einsatz
verbockt. Ich wollte gerade sagen, wo Eddie richtig sauer war.
Stimmt, wo der so, ach mein Gott. Eddie ist generell sehr häufig sauer bei Leitermatches. War das nicht einmal, wo einer reingekommen ist, den er umgehauen hat? Also
ja, nee, weil der ihn ein Fan von der Leiter geschubst genau, hat. Ja. Da wäre ich auch sauer.
Ach ja, ich weiß noch, dass ich die Randy Orton Undertaker-Fehde sehr mochte. Das war extrem viel mit diesen Mindgames und sowas. Das fand ich eigentlich ganz geil. Und mein Highlight, auch ein Match, was man immer so so 2 Uhr nachts oder sowas, man weiß nicht so, ah, was mache ich jetzt noch, ich will noch irgendwas Witziges gucken, eine Komödie ist aber zu lang, einfach Hulk Hogan gegen Shawn Michaels gucken. Also, das habe ich jetzt ungelogen schon 3-4 Mal geguckt und es ist immer wieder super lustig. Also, weil einfach Shawn Michaels sagt so, Junge, du mit deiner Art, ne, dich fick ich jetzt richtig. Und dann, also, das ist so unfassbar lustig. Ich liebe dieses Match, ne. Also, wo er auch dann wirklich aus dem Ring geschmissen wird und also das da, und dann
macht er nochmal eine Doppelrolle
und dann nochmal einen Salto macht und dann hinfällt und alles und nach einem Schlag auch einfach einen Salto macht und dann so extrem bumpt und sowas. Also fantastisch, dieses Match.
Ich meine, das Beste an dem Match ist eigentlich der Gesichtsausdruck von Hogan, der einfach komplett überfordert ist
und nur denkt so, das, was passiert hier gerade? Der auch super abgefuckt ist irgendwann und dann nur noch so sein Hogan-Ding durchzieht, weil dieses hier und dann kommen meine Moves auf Doom oder sowas. Und dann Michaels auch jeden Move so unfassbar oversellt. Ne? Also das gibt's gar nicht. Ich liebe das. Große Liebe für Shawn Michaels für dieses
Match. Aber das ist aber auch, wollte gerade sagen, das Hut ab für Shawn Michaels, weil wenn du schon ein Match torpedierst, du könntest genauso gut machen, ich sell gar nichts oder ich mache es mega langweilig. Aber das Match war für die Leute im Publikum und auch vom Fernseher total unterhaltsam. Aber halt die Wrestler waren angepisst.
Auch einfach ein extrem mutiger Move. Ne? Also ich will gar nicht wissen, was da Backstage abgegangen ist nach dem Match.
Ja, also.
Aber komm, das Match ist legendär. Eigentlich müssten wir das mal in der Match der Woche besprechen.
Oh, wirklich, ey. Ja. Können wir das mal machen, bitte?
Das ist halt eben, also gerade der Main Event da überschattet natürlich so ein bisschen diesen Event, aber der ist natürlich extrem lustig einfach. Da gibt's gar nichts. Ansonsten fand ich die Veranstaltung an sich fand ich damals so durchwachsen, sage ich mal. Da war einiges Gutes dabei, da war aber auch einiges Langweiliges dabei. Fand ich relativ durchschnittlich. Also, und auch einiges, was natürlich irgendwie so von der von den Persönlichkeiten her so ein bisschen konträr gewesen ist. Ne? Also dieses Leitermatch, was so verbotscht gewesen ist, dann natürlich auch dieses komische Match zwischen Edge und Matt Hardy, wo wir uns alle erwartet haben, dass das eben so ein richtig cooles Revenge-Ding wird. Und dann gewinnt Edge einfach per K.O. quasi, weil ja Matt Hardy da am Bluten war wie Sau. Das fand ich damals super enttäuschend. Das war ich damals super angepisst.
Oh ja. War das nicht, auch Eugene war ja auch übel damals. Das war so. Der Wrestler tut mir immer noch leid, ne? Der hatte, glaube ich, echt das Beste aus dem Gimmick rausgeholt, aber muss man halt bedenken. Ich hoffe, du würdest heutzutage mit Internet und Social Media einen Charakter rausbringen, der einen geistig Behinderten nachspielt.
Das ist echt heftig. Aber wobei man sagen muss, dass der anfangs unfassbar gut angekommen ist bei den Zuschauern.
Ne? Ja, aber es war halt auch eine andere Zeit, ne? Also ja, da war ich mit Political Correctness und ich weiß auch noch, gut, 2015 war ich halt 10, ich fand das auch super lustig. Also.
Sind wir ehrlich, du würdest es auch 2018 noch super lustig finden.
Ja, okay, höchstwahrscheinlich, aber mal ehrlich, der Internet-Shitstorm, der wäre, glaube ich, sondergleichen. Damals wurden noch Sachen gemacht, die man heute nicht mehr machen darf. Und ich glaube, unter dem Aspekt kann man sich den Pay-Per-View noch mal gerne angucken.
Ja, ich werde diesen Moment nie vergessen, wo Dominik unter der Leiter stand und so an der Leiter gerüttelt hat. Und
aber der Blick von Dominik, das Gesicht allein, ne, da hast du auch schon gedacht, boah, bitte lass den Jungen doch nicht mehr im Ring stehen, das tut einem ja leid.
Wenigstens ist er nicht auf den Mund geküsst worden, sag ich mal, um so einen alten Gag hier
wieder rauszukommen. Du nur sagst so, Leute, der gehört jetzt, der Dominik ist jetzt mir.
Und dann war Goldberg das T-Shirt vom Sohnemann ausziehen, der das gar nicht möchte.
Sehr schön. Ja, das war's mit den Fragen.
Komm, Kai, das fandest du toll, oder?
Oh Gott, Alter, war das scheiße. Warum haben wir denn sowas?
Also, warum machen wir das so voll?
Also, das ist so.
Mein Sohnemann bloß.
Also, ja, zieh mal dein T-Shirt aus. Nee, ja doch, wir sind hier gerade im Millionenfeld. Ja, okay, Papa. Also.
Ja, in diesem Sinne, Kuss auf den Mund.
Genau, Kuss auf den Mund von allen Usern, von uns an euch.
Olaf gibt dir auch alle gern persönlich bei der Tech League.
Genau das, ja. Ich sag einfach Dankeschön für 200 tolle Ausgaben von Headlock mit euch da draußen. Es hat bis hierhin unheimlich viel Spaß gemacht. Geht einfach den Weg mit uns weiter. Und wenn ihr uns da unterstützen wollt, wisst ihr, dann könnt ihr es natürlich gerne bei Patreon und Steady tun. Da sind inzwischen, ich glaube, 83 Podcasts, die es auch noch zusätzlich gibt. Also schaut da gerne mal rein. Mit 5 Euro bzw. Dollar seid ihr dabei. Das ist nicht zu viel. Und es gibt da echt jede Menge zu hören inzwischen. Und ansonsten geht's nächste Woche ja schon weiter. 201 steht dann vor der Tür. Da gibt's dann den Rückblick auf WWE Super Showdown und natürlich dann auch ein bisschen Blick auf das aktuelle WWE-Geschehen. Da werden wir dann mal das so ein bisschen aufrollen, was da alles so passiert ist. Es gibt natürlich dann auch wahrscheinlich ein bisschen Gequatsche über die Tag League, was wir dann noch so erlebt haben und sowas. Also von daher freut euch darauf, sofern Kai zum Beispiel wieder Stimme hat. Das ist dann auch wiederum ein großes Fragezeichen, aber es wird schon irgendwie gehen. Ich glaub nicht.
Und der Promillewert wieder auf null ist.
Genau das. Und ansonsten bleibt mir nur noch mal zu sagen, Dankeschön und danke Kai und danke David.
Moment.
Ja, wollte ich gerade sagen, es sei denn, David will noch was fragen.
Ich will noch was anmerken. Erstmal danke an die User für 200 Folgen, aber auch danke an euch da, mit dem wir halt mal podcasten, weil ich finde das Team sehr cool. Ich habe immer Spaß beim Podcast und das heißt halt schon viel, wenn man das halt so lange macht und so oft macht und dass man halt trotzdem immer im Podcast irgendwie Spaß hat.
Wir hassen uns noch immer nicht, ne? Also wir haben uns alle Mühe gegeben, aber es geht noch nicht.
Ja, so dich richtig. Hassen wir schon alle, aber das weißt du nicht.
Das ist in einem anderen Chat, wo du nicht drin bist.
Das so.
Anti-Olaf-Chat.
Ja, wollte ich gerade sagen, so ein No-Olaf. No Olafs. Aber der andere Olaf ist doch drin. Nein, da steht No, macht's egal. Ja, nein, das ist natürlich auch wiederum was dann hier mit reinspielt. Ne? Ich glaube, man merkt auch, dass wir da alle Spaß dran haben. Und machen wir uns nichts vor, wie du gerade gesagt hast. Ne? Wenn wir uns hier kacke finden würden, hätten wir nicht 200 Ausgaben. Also inzwischen ist es ja eigentlich eher fast die 300 Ausgaben, wenn wir noch die Patreon-Sachen mit reinnehmen. Das ist schon crazy, wie sich das hier entwickelt hat. Und auch da wieder, ne? Danke an alle, die da sich jede Woche auch die Zeit nehmen, sich hier mit mir hinzusetzen, ne? Damit das funktioniert. Und darf ich jetzt abmoderieren, David?
Ja, ich gehe ins Bett.
Okay, du gehst ins Bett. Kai, wo gehst du hin?
Was essen.
Sehr gut. Ein guter Plan. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Wir hören uns bei der Ausgabe 201 wieder. Schaut natürlich auch auf unseren YouTube-Kanal vorbei wegen den Geschichten zur World Tag Team League. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.